Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt um 9 Uhr übertragen wir das Bibelseminar mit Dr. Yuval Lapide aus Salzburg-Aigen. Und wir haben jetzt eine Verbindung und ich hoffe, dass wir gut jetzt mit der Übertragung beginnen können. Grüß Gott. Hallo, Andreas.
Danke, Georg Ascher, der erste und große und liebevolle zu Salzburg-Aigen. Guten Morgen, Shabbat, Shalom. Der Friede des Sabbats sei mit euch allen. Heute ist Sabbat, der Sabbat vor Yom Kippur im Judentum, der Sabbat zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur. Ulrike kennt es. Und ich freue mich riesig, hier zu sein. Nicht in meiner klassischen Synagoge, sondern in der Synagoge zu Salzburg-Aigen bei Pater Georg und Pater Barry. Ich begrüße auch Pater Father Barry. Father Barry from the United States. Gestern Abend habe ich ihn kennengelernt. Auch ein wichtiger Missionary of the Precious Blood of Jesus Christ. Ich freue mich, dass Sie da sind. Aber ich spreche heute Deutsch. Versuchen Sie zu verstehen, Father Barry, so viel es geht. Nachher können wir ja noch auf Englisch sprechen. Ich begrüße auch Father Fritz, Father Fritz, finde ich auch so schön. Father Matthew, hallo Father Matthew und alle übrigen. Was? Ja, Matitiao, Father Matthew, Father Matitiao und alle anderen Kämpfer und Kämpferinnen in unserem jüdisch-christlichen Lehrhaus. Heute arbeiten wir weiter an Johannes. Ein ganz dickes Thema heute. Johannes. Wie antijudaistisch ist das Johannesevangelium? Oder anders ausgedrückt, ist das Johannesevangelium antijudaistisch? Ich bin sehr dankbar, Father Gregory, Father George, dass wir heute darüber sprechen, denn das ist das große Finale. Heute haben wir ein großes Finale. Wir werden zwischen 9 und 12 Uhr arbeiten mit Pausen. Und wir werden dann in der Gruppe entscheiden, was und wie wir am Nachmittag vorgehen. Denn ich will auf keinen Fall jemand überfordern. Aber wir werden einfach schauen, habe ich gestern dem anderen Matthew, dem German Matthew, Mr. Matthew Rao, gesagt, dass wir entscheiden werden, wie wir heute Nachmittag vorgehen. Aber jetzt werden wir intensiv nachdenken, sabbatlich eifern und uns hineinknien in das Matthäus-Evangelium, in das Johannesevangelium. Ich habe einige markante Stellen herausgesucht, die uns ein neues Licht werfen sollen über das Verhältnis Jesu zu den Juden seiner Zeit. Heute wird sehr spannend. Ich lade Sie ganz herzlich ein, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Maria und liebe Anwesenden hier in Salzburg-Aigen, in St. Josef, mitzudenken, mitzufragen, mitzuüberlegen. Ein ganz spannendes Thema, weil wir heute mit Gottes Gnade und Gottes Hilfe und Gottes Geist wirklich uralte Ressentiments, Resentments korrigieren dürfen, die sich über Jahrhunderte akkumuliert haben zum Thema Jesus und die Juden. Die Juden mochten Jesus nicht und Jesus hat das Judentum überwunden. Und da war eine alte Feindschaft zwischen den Juden und Jesus. Das werden wir heute mal gründlich klären, Sarah und Batja. Gut, ich will noch etwas vorab sagen, was ich jeden Tag gesagt habe für unsere Hörer und Hörerinnen, die sich heute neu einschalten, zuschalten. Bitte, Sarah, sag. Was? Meine was?
Mutter.
Ja. Eine Teilnehmerin sagt gerade, ich soll erwähnen, genau, dass ich natürlich der Sohn bin des berühmten Professor Pinchas Lapide und der Sohn der großen Theologin, die heute schon eine ältere Dame ist. Mein Vater ist schon im Himmel. Der hat es hinter sich. Ruth Lapide. Ich bin der Sohn dieser Eltern. Das vermuten natürlich viele Hörer und Hörerinnen von Radio Maria zu Recht. Und ich möchte den lieben Hörern und Hörerinnen auch sagen, etwas über mich, wie ich arbeite. Ich bin Jude, im Heiligen Land geboren. Seit über 40 Jahren in Deutschland und reise als ein Wanderrabbi, als ein Wandergelehrter durch Europa, um die frohe Botschaft der Versöhnung zwischen Juden und Christen zu predigen und zu lehren. Ich bin Prediger. Danke. Ganz großen Dank. Ich darf durch Gottes Geist und durch Gottes Feuer in mir Versöhnung, Heilung, Begegnung, Wiederbegegnung lehren, predigen, leben. Und ich möchte die Hörer und Hörerinnen um Verständnis bitten, wenn ich gelegentlich schnell rede. Es kann passieren, dass ich im Eifer des Feuers schnell rede. Nicht, weil ich nicht fähig bin, langsam zu reden oder nicht in Rhetorik geschult bin, sondern wes Herz ist voll, des Mund läuft über. Sie kennen ja den berühmten Satz von Jesus von Nazareth. Und da ich das mit sehr viel Engagement mache, mit innerem Engagement und Gottes Geist in mir wirkt und wirkt und wirkt, habe ich so viel zu sagen, dass mein Mund einfach oft nicht mitkommt mit dem, was mein Herz sagen möchte. Und da mein Mundwerkzeug eben nicht schneller ist als mein Geist, und mein Geist ist sehr schnell und mein Herz ist sehr schnell, kann es manchmal zu schneller Artikulation kommen. Aber ich bitte um Nachsehen, das ist keine böse Absicht oder Schlampigkeit, sondern ich brenne einfach. Und das habe ich ja mit Radio Maria geklärt, liebe Hörer und Hörerinnen, Sie können ja jederzeit im Laufe von 4 Wochen in der Radiothek mich nachhören, alle wunderbaren Abende, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, einschließlich heute Schabbat, und eine CD bestellen. Unsere Dr. Miriam Lauritsch hat mir schon gesagt, sie wird eine CD bestellen. Denn Sie können mich jederzeit in der Badewanne oder im Auto oder im Himmel oder auf einem MP3-Player draußen beim Jogging hören. Das ist ja heute wunderbar, das Geschenk der Technik, dass man durch MP3-Vervielfältigung eben große Dateien auf kleinem Raum hören kann. Bitte, liebe Hörer und Hörerinnen, machen Sie Gebrauch davon. Gegen eine Spende kann man bei Radio Maria, habe ich geklärt, mit der Leitung jederzeit eine MP3-Datei bestellen, beziehungsweise eine MP3-CD, und alle Abende, nicht nur den heutigen Tag, hören und nachverarbeiten. Wir kommen zu unserem Thema. Noch ein kleiner Punkt, bevor wir richtig loslegen mit Johannes 5. Ich werde mit Johannes 5 anfangen. Wenn die Hörer und Hörerinnen eine Bibel haben, können sie das aufschlagen, das Geschriebene. Ansonsten werde ich es vortragen, in Zusammenarbeit mit den Teilnehmern. Ich wollte noch etwas sagen. Wenn ich als Jude, ihr älterer jüdischer Bruder, der aus dem ersten Bund kommt, rede, lehre, heißt das nicht, dass ich die allein selig machende Wahrheit verkünde. Nicht, dass jemand sagt, da kommt der Dr. Lapide, der Jude, und sagt, so muss es sein. Und nicht anders, das will ich auf keinen Fall verstanden wissen, sondern ich komme als Jude und präsentiere Ihnen aufgrund meiner tiefen Überzeugung und aufgrund Gottes Geist, der in mir brennt, was ich für richtig halte. Ich habe ja gestern schon gesagt, ich bin Jude und lese Hebräisch perfekt und kenne das Judentum zur Zeit Johannes, 2. Jahrhundert, und zur Zeit Jesu, und rekonstruiere aufgrund meiner Kompetenz ein Bild, wie es sich mir darstellt, der Geschehnisse um Jesu im 1. Jahrhundert und der Geschehnisse um Johannes, dem Evangelisten, im 2. Jahrhundert. Das heißt nicht, dass ein Father Matthew oder Father Barry from Cincinnati sagen muss, nein, ich habe ein anderes Bild. Natürlich dürfen Sie Ihr Bild haben. Ich komme ja nicht, um etwas zu zerstören, sondern ich komme, um etwas anzuregen, anzustoßen. Und eine Frau Blumenkron, gute Katholikin, römisch-katholisch, wie sie ist, darf natürlich sagen, ich habe ein Bild von Jesus. Jesus ist für mich Gottes Sohn, Jesus ist für mich Gott. Aber was Dr. Lapide, mein lieber jüdischer Bruder, gesagt hat, ist sehr anregend. Ich nehme das mit auf in mein römisch-katholisches Weltbild. So möchte ich das verstanden wissen. Ich mache das Thema ja schon seit wirklich 20 Jahren in Deutschland, reise durch ganz Deutschland, auch in England und Frankreich und Schweiz und Österreich. Und viele Menschen sagen, Dankeschön, lieber Bruder, dass du uns etwas gibst, was wir einbauen können. In unseren Gobelin, wir gestern Abend sprachen ja von einem Gobelin. Johannes, der Evangelist, entwirft einen wunderschönen, wie hier an der Wand, von Caspar de Buffalo, Father George, einen wunderbaren Gobelin. Und ich möchte ein Stück Stoff sozusagen hineinarbeiten. Sie sehen ja den Gobelin, schauen Sie gerade mal, liebe Teilnehmer, auf diesen wunderschönen Gobelin an der Wand. Den kann man ja vergrößern, den kann man ja erweitern. Man kann ja auch ein paar Stücke hinten anhängen. Und damit wird ja das Bild nicht zerstört, Father Gregory und Father George. Nicht wahr? Und ich möchte an diesen wunderschönen Gobelin an der Wand mit Father Caspar del Buffalo einfach noch was anhängen. Man kann es ja rechts erweitern, links erweitern, oben, unten. Das möchte ich. Nicht, dass der Kern zerstört wird, dieses Gobelins. Das bleibt. Da ist Father Caspar de Buffalo eben mit dem Kelch und mit dem Kreuz und mit einer Schrift. Aber ich möchte ein bisschen was ergänzen. Einfach ergänzen. Dadurch wird das Ganze noch gewichtiger und wichtiger und imposanter. Das ist mein Verständnis von Bibelarbeit. Okay, ich schlage vor, Sister Batya im Herrn, wenn sie möchte, liest uns gerade mal ein bisschen Heilung am Teich Bethesda, eine der ganz großen Heilungsgeschichten im Gospel according to John, im Johannesevangelium, und dann werden wir hineinsteigen und ich werde Ihnen ein paar tiefe Gedanken vermitteln. Sister Batya, unsere Teilnehmerin, meine langjährige Veteranin, bist du so lieb, Johannes 5, 1 vorzulesen, bis ich Stopp sage.
Einige Zeit später war ein Fest der Juden, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. In Jerusalem gab es beim Schaftor einen Teich, zu dem 5 Säulenhallen gehören. Dieser Teich heißt auf Hebräisch Bethesda. In diesen Hallen lagen viele Kranke, darunter Blinde, Lahme und Verkrüppelte. Dort lag auch ein Mann, der schon 38 Jahre krank war. Als Jesus ihn dort liegen sah und erkannte, dass er schon lange krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasser aufwallt, in den Teich trägt. Während ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Bahre und geh. Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Bahre und ging. Dieser Tag war aber ein Sabbat. Da sagten die Juden zu dem Geheilten, Es ist Sabbat, du darfst deine Bahre nicht tragen. Er erwiderte, der Mann, der mich gesund gemacht hat, sagte zu mir, nimm deine Bahre und geh. Sie fragten ihn, wer ist das denn, der zu dir gesagt hat, nimm deine Bahre und geh? Der Geheilte wusste aber nicht, wer es war. Jesus war nämlich weggegangen, weil sich dort eine große Menschenmenge angesammelt hatte. Später traf ihn Jesus im Tempel und sagte zu ihm, jetzt bist du gesund, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres zustößt. Der Mann ging fort und teilte den Juden mit, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Daraufhin verfolgten die Juden Jesus, weil er das an einem Sabbat getan hatte. Jesus aber entgegnete ihnen, mein Vater ist noch immer am Werk und auch ich bin am Werk. Darum waren die Juden noch mehr darauf aus, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen Vater nannte und sich damit Gott gleichstellte.
Eine enorm wichtige Geschichte. Danke, Batja, die Große zu Klagenfurt, meine langjährige Mitstreiterin. Eine wahnsinnig wichtige Geschichte. Enorm wichtig. Sie kennen sie vielleicht, ich hoffe sogar mit Sicherheit, und wir werden jetzt mal hineintauchen. Warten ein bisschen, eine halbe Minute, dass jeder sich ein bisschen hineinsenken kann und spüren kann, was da passiert, bevor wir dann die Tiefen herausloten und auch die Spannung mit den Juden, die Juden wollten ihn töten, etc., verstehen. Vielleicht eine halbe Minute hineinsenken und spüren, was passiert. Wie geht es mir mit dem Text? Danach war ein Fest der Juden. Ich lese mal kurz wieder Hebräisch vor. Ve'achrechen ba'moed chaga Yehudim va'ya'al Yeshua Yerushalayma. V'Yerushalayim brechat maim al yad shar hatzon asher kar'ula belashon ivrit beit chasda v'la chamisha alamot. Ein spannender Beginn. Liebe Freunde und Freundinnen des jüdisch-christlichen Dialogs in Österreich, liebe Hörer daheim, liebe Anwesende hier im schönen Salzburg. Ein Fest der Juden. Welches Fest war es? Ich rekonstruiere das aufgrund der Gegebenheiten vorher. Johannes 2,23 spricht von Pesach. Johannes entwirft ein wunderschönes Bild. Ich habe Ihnen ja gestern gesagt, dass Johannes sich brillant auskennt, Father Barry, in den jüdischen Details des Lebens im ersten Jahrhundert. Johannes, haben wir gestern gesagt, ist ein ganz großer Jude. Ein Jude. Ein Kenner der Materie. Und mit all den Spannungen, die wir noch kennenlernen und klären werden im Zusammenhang mit dem Bild der Juden im Johannesevangelium, ist er ein Meisterdarsteller, wenn Sie das schon notieren wollen. Ein Meisterdarsteller des Lebens und des Wirkens Jesu im ersten Jahrhundert in Palästina. Es war ein Fest der Juden, vorher wird es schon genannt, Pesach. Pesach ist das zentrale Fest des Judentums. Streng genommen nicht die Tage, die wir derzeit haben im Judentum, nämlich Rosh Hashanah und Yom Kippur. Nächste Woche bin ich ja mit meinen Freunden und Freundinnen in der Diözese Innsbruck und wir werden gemeinsam Yom Kippur begehen. Und einige Teilnehmer werden etwas beitragen, ich werde auch was beitragen. Es ist ein wichtiger Tag, aber noch gewichtiger und wichtiger ist Pesach. Wie kein anderes Fest, liebe Freunde und Freundinnen, ist Pesach das Fest, an dem Jesus seine Vollendung erleben wird. Nicht am Rosh Hashanah, Miriam Laubitsch, nicht wahr? Nicht am Yom Kippur, sondern Pesach. Pesach wird er sein letztes großes jüdisches Pesachabendmahl zelebrieren. Und Johannes kennt sich, ich bin total erregt, wenn ich das sage. Pesach ist das Fest, das mit Jesus aufs Innigste, aufs Engste verwoben und verbunden ist. Das weiß Johannes, Jochanan, der Gott Begnadete. Und darum lässt er ihn eben, danach war ein Fest der Juden. Jetzt will ich gleich, bevor ich erkläre, was mit den Juden gemeint ist, will ich nur erst einmal vertiefen. Pesach ist ein Fest, an dem man des Auszugs aus Ägypten gedenkt. Da ist das Thema Freiheit zentral, vorhanden. Freiheit, Befreiung aus Versklavung, aus Unterdrückung, aus Unterjochung. Und die Kindschaft unter Gott ist das Thema. Das passt zu Jesus, zu Jeshua, dem Erlöser, perfekt, par excellence. Er, Jesus, kommt ja auch, um die Freiheit der Kinder Gottes zu proklamieren. Und wir leben ja im Römischen Reich, das haben wir immer wieder erwähnt. Und die Römer sind ja die neuen Ägypter. Die Römer sind die neuen Ägypter, unterdrücken die Juden, haben wir mehrfach gesagt. Quälen die Juden, machen sie unfrei und wollen sie letztlich loswerden. Weg mit den Juden, taugen nichts. Das ist eine angespannte Situation in Jerusalem im ersten Jahrhundert, über die ja Johannes schreibt. Johannes lebt ja, wie gesagt, plus minus 100, aber die Geschehnisse um Jesus sind ja 70 Jahre vorher. Zwischen 30 und 33 plus minus lebt Jesus in Jerusalem mit seinen Freunden, Brüdern, Schwestern. Kurzum, wir gehen zurück. Nicht nur wir heute aus dem Jahre 2015 gehen zurück, sondern auch Johannes geht zurück und rekonstruiert nach seinem inneren Erleben Jesus in Israel. Und Passa braucht er. Johannes braucht das Passafest, weil Passa, Pesach auf Hebräisch, das Fest ist. Das Fest der Befreiung, der Menschwerdung schlechthin. Sie merken, wie ich meine Worte wähle. Achten Sie darauf, wie ich formuliere. Menschwerdung. Nicht nur im christologischen Sinn, sondern im würdespezifischen Sinn, Bruder Gernot. Am Pesach wurden wir Juden Menschen. Wir waren vor Sklaven, Tiere, Hunde, die man benutzt und in den Zwinger sperrt. Und Jesus weiß das, darum vollendet sich sein Leben. Justament nicht zu Shavuot, nicht zu Sukkot, den anderen großen Wallfahrtsfesten, nicht zu Rosh Hashanah, nicht zu Chanukka. Alle Feste hielt ja Jesus, die waren ja damals schon etabliert. Nein, Pesach. Und Johannes konstruiert das wunderbar. Johannes hat ja keine letzte Abendmahlszene, das haben wir gestern Abend geklärt. Bei Johannes gibt es kein letztes Abendmahl. Erinnern Sie sich noch, wie ich argumentiere, warum Johannes dieses entscheidende Erlebnis, für Sie Christen, entscheidende Erlebnis, und für ihn auch entscheidend, nicht hat? Weil Johannes die Geschehnisse um Jesu überhöht. Für Johannes ist nicht so, wie es wirklich war, handfest, praktisch, lebensverbunden, sondern Johannes überhöht das Geschehen. Es kriegt alles eine Tiefe aus der Nachsicht, haben wir gestern geklärt, von 70 Jahren, spirituelle, vergeistigte Bedeutung. Darum braucht er nicht die Basics, the Fundamentals, the Essentials, von deren Englisch gesprochen, die auf Deutsch, damit die Deutschen das verstehen, die grundlegenden Fakten des Lebens, die basalen, nicht banalen, die basalen Details des Lebens, braucht Johannes nicht. Johannes geht auf eine andere Ebene, es hat tiefe Bedeutung, er sagt, das braucht man immer. 70 Jahre danach ist das schon gegessen, sozusagen. Das ist seine Sicht, die ist völlig in Ordnung. Sie hat nichts damit zu tun, dass ich das tadle. Kurzum, zu Pesach zieht Jesus hinauf nach Jerusalem. Da kriege ich eine wahnsinnige Gänsehaut. Jesus, der Jude, geht zu Pesach, wie alle Juden, nach Jerusalem. Bitte, das ist so ein Wahnsinnserlebnis. Ich möchte Sie einladen, Silvia und die anderen Lieben. Bitte verstehen Sie, was da passiert. Das ist nicht so, ich gehe morgen nach Graz und schaue mir meine Ausstellung an. Oder ich fahre morgen nach Tirol und mache Shopping oder irgendwas. Das ist ein Erlebnis, das durch Mark und Bein geht, bitte. Jesus ist Jude. Mit allen Spannungen, liebe Freunde und Freundinnen. Er geht nach Jerusalem, nach der Stadt der Ganzheit des Friedens. Jerusalem ist Ganzheit, Shalem. Er geht hinauf, hinauf, weil ein Aufgang, wir sagen heute noch im Hebräischen, ein Gang nach Jerusalem ist ein Aufstieg. To ascend. Man steigt hinauf nach Jerusalem. Nicht nur, weil es höher gelegen ist am Berge, sondern weil es ein innerer Aufstieg ist aus der Niederung des Lebens, wenn man die heilige Stadt betreten darf. Das ist wunderschön. Im Hebräischen heißt das genauso. Allah, Jerusalem. Das ist ein jüdischer Topos, ein jüdischer Idiom, Miriam Lauritsch. Es ist ein Ausdruck, der spirituelle Bedeutung hat, hinaufgehen. Daran erkenne ich, dass Johannes ein Kenner der hebräischen Sprache war. Wir heute sagen das noch im Hebräischen und zur Zeit Jesu auch. Man geht hinauf, als Höhepunkt betritt man Jerusalem. Das ist ein Erlebnis für einen Juden, noch dazu zu Pesach und nicht mitten in der Woche, Matthias Rau. Und das sagt er uns. Er zieht nach Jerusalem und es war ein Fest der jüdischen Gemeinschaft und dort will er es erleben. Und jetzt passiert was Großes. In Jerusalem beim Schaftor, das Schaftor kennen wir nicht näher, aber ich werde Ihnen gleich die Spiritualität und die Symbolik von Schaftor erklären. In Jerusalem beim Schaftor ist ein Teich mit 5 Hallen, der auf Hebräisch Bethesda heißt. Ich finde es so schön, dass Johannes sagt, der auf Hebräisch Bethesda heißt. Weil er weiß, dass es Judenchristen gibt, Johannes, der Evangelist, die nicht wissen, was heißt Bethesda. Bethesda ist ein hebräischer Name. Auf Hebräisch heißt er nicht Bethesda, sondern Beit Chesed. Können wir das alle mal aussprechen? Ulrike und Miriam, bitte. Beit Chesed, Miriam Lauritsch, bitte. Beit Chesed. Und was heißt Beit Chesed, Ulrike? Haus der Gnade, dankeschön. Liebe Dame, liebe Freundin Renate aus Mödling bei Wien. Chesed ist die Gnade. Ob der Teich wirklich existiert oder nicht, wissen wir auch nicht. Sie wissen, in wie vielen Orten weltweit heute Einrichtungen nach Bethesda heißen. Das wissen Sie. Man kann ihn rekonstruieren in Israel. Darum geht's aber nicht, Johannes. Ich werde Ihnen gleich die Spiritualität des Namens im Zusammenhang mit dem Wirken Jesu vermitteln. Sie wissen heute, wenn Sie im Internet schauen, wie viele Einrichtungen weltweit Bethesda-Krankenhaus heißen. Geben Sie es mal im Internet ein, Spaß aber. Tausende heißen Bethesda, weil dieser Name so ein Programm ist. Krankenheilung, die ja hier stattfindet. Beit Chesed. Ich vermute, was auch immer dort war, es war eine Einrichtung, in der man gnadenvoll, Chesed ist ja die Gnade, die hatten wir ja gestern Abend, Gnade über Gnade. Johannes kennt seine hebräische Sprache. Und ob der Teich wirklich so hieß, ist für Johannes sekundär. Es geht um die Typologie der Gnade, die Jesus bekommt, ich bitte Sie, das festzuhalten, und die Jesus seinen Menschen wiederum weitergibt. Wir sprachen ja, Sie erinnern sich gestern, von Gnade über Gnade. Sie erinnern sich an den Satz oben? Das hat man ja in der im Prolog. Denn die Tora wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jeschua gekommen. Und jetzt greift Johannes diesen Faden auf und entwirft einen Gobelin. Die Gnade wird konkret. Es ist merkwürdig, kann ich Ihnen schon sagen, dass zum Pesachfest ein Jude ausgerechnet in eine Halle geht und in einen Teich mit fünf, ich werde Ihnen auch gleich die Bedeutung von fünf erklären, und dort einen Kranken heilt. Das spielt aber Jesus keine Rolle. Es geht ihm nicht um historiografische Daten, Father Barry. Es geht ihm nicht um Historizität, sondern es geht ihm um Spiritualität. Es ist sehr merkwürdig, dass ein Jude ausgerechnet, der am riesigen Feiertag Pesach nach Jerusalem kommt, in eine Halle geht und dort sind Kranke und dann heilt er einen Mann, der 38 Jahre krank war. Die Zahlen werden wir alle noch klären. Das braucht aber Johannes, weil er ein Bild eines großen Juden entwerfen will, der zum Fest der Gnade Gottes eine gnadenvolle Handlung präsentieren will. Kurzum, er geht an dem Schaftor. Schaf passt natürlich auch. Warum muss das Tor Schaftor heißen? Weil das Thema Schaf ja im Leben eine große Rolle spielt. Ich bin der gute Hirte, Miriam, du große Zufilach. Ich bin der gute Hirte und ihr seid meine Schafe. Versuchen Sie zwischen den Zeilen zu spüren, was hier passiert, bitte. Versuchen Sie mit mir heute, liebe Hörer und Hörerinnen und liebe Teilnehmer hier in Salzburg an, jüdisch zu denken. Schaftor. Schaar Hatzon. Und das passt in das Denken Jesu von Nazareth, das Johannes rekonstruiert bzw. kreiert. Ihr seid die Schafe und ich bin der gute Hirte, Jasna. Darum ist es ein Schaftor. Und hier soll Jesus schon als der gute Hirte, der wunderbare Hirte, der Roe Zon, sein fester Begriff im Hebräischen, Roe Zon, der Hirte seiner Schafe, porträtiert werden. Gut, er geht nach Jerusalem beim Schaftor, ein Teich. Teich steht für Wasser. Ist ja auch, ich bin die Quelle des lebendigen Lebens. Achten Sie auf die feine Symbolik des Evangelisten Johannes. Eine feine, tiefe Symbolik. Er ist das Wasser, die Quelle des lebendigen Lebens. So will ihn Johannes sehen. Und er ist der gute Hirte, der seine Schafe weidet und heilt. Das wird hier in der Symbolik brillant ausgedrückt. Und fünf. Warum sind es fünf Hallen? Wir wissen gar nicht, ob es wirklich fünf Hallen sind. Josephus Flavius erwähnt die Anzahl nicht. Wir wissen nicht, ob es fünf Hallen oder sieben Hallen oder acht Hallen sind. Warum spielt die Symbolik von fünf eine große Rolle? Weil, wer hat eine Idee, wer assoziiert mit fünf etwas? Das ist für Johannes den Juden natürlich bedeutsam. Frau Jasna Blumenkohn, bitte, was sagst du uns? Die Hand. Richtig, und noch etwas Tieferes, etwas ganz Basales. Hier. Wofür steht 5 im Judentum, bitte?
Für den Menschen.
Nein, noch etwas.
Tora.
Sag es laut.
Die Tora.
Nehme ich konkreter? Die 5 Bücher Mose. Bitte notieren Sie, das ist auch richtig, Frau Blumenkron. Die fünf, die Hand, die Symbolik des Zugreifens. Aber die 5 Bücher Mose, der Pentateuch. Pentateuch heißt ja auf Deutsch, griechisch kommen, 5 Rollen. Wenn Sie es notieren wollen. Pentateuch, der griechische Name für die 5 Bücher Mose, für die Tora, heißt 5 Rollen. Pentateuch. Und bitte, unsere Tora besteht aus 5 Büchern schon zur Zeit Jesu. Das war Konsens. Bereshit, Shmot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Und darum will Johannes etwas konstruieren, was mit einer spirituellen Bedeutung hat. 5. Jesus handelt im Namen der 5. Bitte. Das ist die Größe des Johannes, des Evangelisten. Jesus handelt im Namen der Tora. Jesus ist die lebendige Tora. Jesus ist nicht gegen die Tora, Jasna und Batja und die anderen, sondern Jesus verkörpert in Anführungszeichen, die Tora. Und darum sollen es 5 Hallen sein, ob 7 oder 8 waren, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle in dieser Geschichte. Aber für einen Menschen, der eben Johannes den Evangelisten hört, er hat hier eine Botschaft, Johannes hat eine Botschaft im Jahre 100, soll gesagt werden, Jesus hat nicht die Tora überwunden. Das haben wir ja bei Matthew auch gesagt. Evangelium according to Matthew, Evangelium nach Matthäus. Ich bin nicht gekommen, die Tora aufzuheben, sondern zu erfüllen. Matthäus 5, 17 bis 20. Und das ist für Johannes selbstverständlich Faktum. Und darum die 5 Hallen. 5 ist für jeden Juden ein subtiler Hinweis auf die 5 Bücher Mose. Pentateuch. Auf Hebräisch Beit Chesed. Wir haben ja eine Verwobenheit von Schaf, wenn Sie es aufschreiben, lauter Symbole, die sich zusammenfügen. Schaf, Ich bin der gute Hirte. Teich, Wasser, Quelle lebendigen Lebens. 5, die Bücher Mose, Hebräisch Bethesda. Haus der Gnade. Gnade durch den guten Hirten aus den Quellen des Judentums, Father Barry. Aus den Quellen des Judentums sprudelnd zu einem Kranken. Und da lagen viele Kranke. Pesach gab es natürlich auch Kranke, aber es ist für Johannes ganz wichtig, dass das Fest der Befreiung aus Versklavung und Unrecht, Silvia, einhergeht mit einer Heilungshandlung. Heilungshandlung am Pesachfest, am Fest der Volkswerdung des jüdischen Kollektivs. Und da war ein Mensch, der war 38 Jahre krank. Was heißt 38? Haben Sie je nachgedacht, liebe Freunde und Freundinnen, was die 38 bedeutet? Ich habe natürlich für Sie intensiv nachgedacht und überlegt, was bedeutet die 38? Wer hat eine Idee, warum es für Johannes wichtig ist, 38? Wer hat eine Idee? Warum 38 und nicht 27 oder 49?
2 weniger 40.
Was heißt das für Sie? Ja, was heißt das? Es war so, Father Fritz, das hört sich so schön an. Father Fritz, was heißt das? Bitte?
Die 2 ist alter und neuer Bund.
Gut, Sie wollen sagen, wir stehen kurz vor der 40 sozusagen, weil 40 Jahre die Wüstenwanderung dauerte und wir stehen kurz vor der 40. 40 ist die Zeit der Wanderung durch die Wüste, 40 Tage Jesu Versuchung in der Wüste. Und die 2 heißt, wir sind in der Dualität vor der Vollendung, Father Fritz. Gut, akzeptiere ich, ist in Ordnung. Ich möchte noch was Tieferes. Es ist völlig in Ordnung, Father Fritz. Ich will noch was Tieferes. Wer hat noch eine weitere Idee? Da muss man natürlich perfekt Hebräisch können und auch sich im Judentum, liebe Freunde und Freundinnen, sehr gut auskennen. Wer hat noch eine Idee? Wer hat eine Idee? Bevor ich die Katze aus dem Judensack rauslasse.
Mit der Zahl sein, die Buchstaben, die er Zahl sein.
Das ist es. Sag's uns laut. Father Matthew, kannst du es erklären?
Bitte, wir sind in Österreich viel zu viel Englisch.
Ich liebe das aber. Ich will Father Matthew, unseren Priester aus Amerika, ehren. Ja. Am liebsten würde ich ja den Vortrag komplett auf Englisch halten. Ich brenne ja, wenn ich einen Amerikaner sehe aus Cincinnati, United States, möchte ich nur Englisch reden, weil ich in Amerika studiert habe und ich liebe Amerika. Aber ich darf das nicht tun, sonst schlägt mich Father George und sagt, du bist hier in Europa, in Deutschland. Aber bitte erlauben Sie mir zu sagen, Father Matthew. Father Matthew, bitte. Was meinen Sie? Erklären Sie unseren Hörern, was Sie verstehen darunter. Was heißt das, was Sie eben gesagt haben?
Ich muss erst zusammensetzen, die Buchstaben, die 38 ausmachen.
Brillant. Warum macht das ein Jude?
Weil er keine Ziffern hat.
Was?
Er hat da keine Ziffern, die Buchstaben sind da Ziffern.
Wunderschön. Brillant, Father Matthew, plus. Also, ich erkläre Ihnen. Wir Juden sagen gemäß Friedrich Weinrib, habe ich ja schon erwähnt. Friedrich Weinrib ist ein ganz großer Mystiker und jüdischer Numerologe. Wenn Sie das bitte notieren. Ein großer jüdischer Numerologe, der ist schon im Himmel, wie mein Vater. Und der hat die Numerologie des Judentums hervorragend herausgearbeitet. Ich möchte den Hörern gerade das Buch nennen, das Sie sich kaufen sollten, auch Ihnen natürlich. Ein gigantisches Buch, kostet leider 50 Euro, aber das hat man einmal fürs Leben gekauft. Und das Buch heißt Schöpfung im Wort, Andrea Lauritsch. Schöpfung im Wort. Friedrich Weinrib im Taurus Verlag in Deutschland, im Allgäu. Schöpfung im Wort. Liebe Hörer und Hörerinnen in Österreich, das ist ein gigantisches Werk. 500 Seiten, 50 Euro. Jede Seite, weiß ich, was ist das? 500 durch 50? 1 Euro. Ein gigantisches Werk. Nee. 500 durch 10 Cent. 10 durch 50 teilen. Jede Seite 10 Cent, eine Goldgrube. Schöpfung im Wort von Friedrich Weinrib. Und er analysiert ein altes Wissen von uns Juden, demzufolge, wer zählt, erzählt und wer erzählt, zählt. Das ist ein großer Satz. Wenn ich erzähle, zähle ich, auch in der deutschen Sprache. Und wenn ich zähle, erzähle ich. Who recounts, counts, Father Barry. And who counts, recounts. To recount a story. Auch im englischen, französischen. Je raconte. Raconter. Hat zu tun mit conter, contare. Das ist eine alte Weisheit, die auch in der europäischen Sprache steckt. Und unser Father Matthew hat das genannt, was ich hören wollte, die tiefste Geschichte ist, wenn Johannes den Mann 38 Jahre krank sein, es geht nicht wirklich, ob er die 38 Jahre war. Kein Mensch hat ja an den Fingern abgezählt, Miriam Lauritsch. Sondern es geht um die Symbolik wie die 5 Hallen, liebe große Miriam. Und da habe ich für Sie nachgeschaut, was 38 bedeuten kann. Welche Worte insgesamt, wenn man den Wert der Buchstaben eben zählt, im Hebräischen gibt es 22 Buchstaben. Und jeder Buchstabe entspricht einem Zahlenwert. Aleph ist 1, Bet ist 2, Gimel ist 3 und so geht man bis 22 durch. Das wussten die Juden. Das weiß Johannes natürlich, Jude, wie er war. Aber perfekt. Er war Jude. Und er sagt sich, ich will was durch die Zahl, nicht durch die Blume, sondern durch die Zahl einbauen. Und darum lässt er den Mann 38 Jahre lang krank sein. Und 38 hat tolle Bedeutung. Ich habe für Sie raus, bitte.
Lamed Chet.
Brillant. Du brillierst ja schon wieder, Father Matthew. Morgen. Das ist der Sabbat.
Morgen des Lichtes.
Das ist das Licht des Sabbats. Das ist der Sabbat, der dich beflügelt. Also, Lamechet, der brillante Father Matthew, der oberösterreichische König, hat es herausgearbeitet, Lach. Lamechet wird ausgesprochen Lach. Lamed ist der 30. Buchstabe und Chet ist der 8. Buchstabe. Zusammen sind wir bei 38, Gernot, Raphael. 38. Das Wort Lach hat eine Bedeutung. Welche Bedeutung hat das hebräische Wort Lach? Lach kommt vor, ich gebe Ihnen eine Stelle mal. Genesis 30, 37, nur das ist mal aufschreiben. Da muss man natürlich die Stellen in der Bibel suchen, in denen die Worte vorkommen. Die kann man nicht einfach so erfinden. Da habe ich ein großes Werk zu Hause, in dem ich nachschaue, wo kommen die Worte vor, deren Zahlenwert eben der ist, den ich suche. Da muss man suchen. Da habe ich ein Werk aus Kanada. Da hat der Gelehrte alles zusammengefasst, von 1 bis, weiß ich, 5000, und alle Worte in ein Kompendium zusammengefasst, sodass man nachschlagen kann. Das Werk ist leider... Bitte?
Lach ist frische.
Wunderbar. Sag mal, woher weißt du das?
Ja, doch.
Ah, okay. Wunderbar. Wunderbar. Er hat es nachgeschlagen. Father Matthew? Father Matthew hat nachgeschlagen.
Sefer. Ja,
was?
Sefer.
Sefer. Father Matthew hat sein Dictionary und Encyclopedia und Lach, schreiben sie auf, heißt frisch erneuert. In Genesis 30, 37 kommt die Stelle vor und dort bedeutet Lach frisch erneuert. Passt zum Thema. Jesus bringt Frische und Erneuerung in das Leben dieses kranken Mannes, Marco. Das Spiel geht weiter. Es gibt noch mehr Worte, deren Zahlenwert 38 gibt. Wir haben das Einfachste gerade genommen, nämlich 30 und 8 gibt 38. Aber die Zahl 38 kann sich aus noch anderen Gliedern zusammensetzen. 10 und 20 und das und das und das. Gibt ja mehrere Möglichkeiten. Bitte?
3 und 8.
3 und 8, Gimmel, das gibt keine Bedeutung.
Nein.
Wir brauchen Worte, deren Zusammenfassung, Batya, 38 ergibt und die dann einen Sinn tragen. Das ist was anderes, was Batya sagt. Das machen wir auch noch. Aber zunächst mal brauchen wir, um Johannes zu verstehen, Worte im Hebräischen, im Bibelhebräischen, deren Zahlenwert zusammengenommen, Sie verstehen mich, Father Barry, deren Zahlenwert zusammengenommen 38 ergibt. Das ist der Punkt erstmal. Und da habe ich noch ein Wort für Sie gefunden, nämlich in Genesis 41, 40. Genesis 41, 40 hat eine Stelle, die heißt Egdal. Egdal, ich sage die Zahlenwerte der einzelnen Glieder. 1 und 3 und 34 gibt auch 38. 1 und 3 und 34 gibt 38. Und das ist ein Wort, das in der Bibel vorkommt. Das ist ja die Voraussetzung für die Benutzung dieses Wortes. Und dieses Wort aus Genesis 41, 40 heißt, ich werde groß werden. Ich werde groß werden. Passt das nicht wunderbar? Ich werde groß werden oder auch ich werde groß machen. Beides geht im Hebräischen, denn die Hebräische ist ja eine vokallose Sprache. Und die Konsonanten kann man ja unterschiedlich vokalisieren. Entweder Egdal oder Agadel. Und das heißt, ich mache groß oder ich werde groß werden. Passt das nicht zum Thema Jesus? Er will den kleinen, armen Mann groß machen. Es ist der Zeitpunkt gekommen, dass dieser Mann groß wird. Er liegt dort krank, kann sich nicht rühren, ist gelähmt. Und jetzt kommt der Tag, an dem Gott beschieden hat, noch dazu zu Pesach, dass ihm Größe verliehen wird. Große Miriam Lautsch. Bitte?
Gadol.
Gadol. Aber Egdal musst du in dem Fall nehmen, genau. Egdal heißt, ich mache groß. Oder Sie können noch weitergehen. In meinen Seminaren bitte ich die Teilnehmer, wenn wir Zeit hätten, selbst Ideen zu entwickeln, was man mit groß noch machen kann. Und da kann man noch machen, das hat ein Teilnehmer neulich brillant herausgearbeitet, ich mache Gott groß. Jesus will Gott groß machen. Hat er volle Punktzahl bei mir bekommen. In Seminaren, die längere Tage dauern, lasse ich die Teilnehmer mit diesem Wort groß, beziehungsweise ich mache groß, die Fantasie behalten. Was kann man noch groß machen? Der Kranke kann groß werden, weil er eben krank war und jetzt wird er groß, bekommt Größe und Wichtigkeit. Man kann aber auch sagen, Jesus selbst gern und macht Gott groß durch die Heilung. Bitte, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das weiß Johannes, das wissen die Juden. Ich mache Gott groß. In Seminaren habe ich da 10 verschiedene Varianten die Leute herausarbeiten lassen. Pesach macht mich groß. Da gibt es so viele Fantasien, die zutreffend sind, die in diesem einen Wort stecken, weil wir Juden ja Vielfalt lieben. Das ist eine spannende Aufgabe. Egdal, ich habe noch ein Wort für Sie gefunden. Exodus 14,4. Wenn Sie gerade notieren wollen, Renate. Exodus 14,4. Ve'ikavda, ein schweres Wort. Ve'ikavda. Können wir es einmal aussprechen hier in Salzburg? Miriam Lauritsch.
Ve'ikavda.
Noch einmal. Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Maria, Sie sehen, was hier an Hebräischkenntnissen spukt, im positiven Sinn. Das ist die Frucht des Heiligen Geistes und des Heiligen Sabbats, dass hier so viel interessierte und interessante Menschen mit mir arbeiten. Ve'ikavda, ich sage gerade die Summe der Glieder. 6, 1, 2, 20, 4 und 5. Ich komme mir vor wie die Ziehung der Lottozahlen. Ich sage es noch einmal. 6, 1, 2, nee, Entschuldigung, ich habe es verwechselt. Moment, Entschuldigung. 6, 1, 20, 2, 4, 5. 6, 1, 20, 2, 4 und 5. Müsst ihr zusammen 38 ergeben. Überprüfen Sie es. müsste 38 ergeben. Renate? 38. Und dieses Wort heißt, ich werde mich verherrlichen, wenn Sie es notieren wollen. Das ist ein sehr seltenes Wort in der hebräischen Bibel. Das kann man nur im Hebräischen sagen. Im Deutschen braucht man dafür, ich werde mich verherrlichen. Gernot, brauchst vier Worte. Ich werde mich verherrlichen. Das Hebräische ist eine Powersprache, Bruder Georg. Ve'ikavdas, A-Wort. Ist A-Wort. Nichts weiter. So tief ist die Sprache, da braucht man keine langen Ergänzungen. Ve'ikavda, ich werde mich verherrlichen. Da muss ich nichts erwähnen, was das bedeuten kann. Das spricht ja Bände im Zusammenhang. Oder noch ein Wort für Sie. Das möchte, noch zwei, ich muss Ihnen noch zwei sagen. Exodus 33, 8 habe ich noch was gefunden in meiner Nachschlage-Enzyklopädie. Exodus 33, 8. Ve'hibitu. Ve'hibitu. Die Zahlen sage ich in der einzelnen Glieder. 6, 5, 2, 10, 9, 6. 6, 5, 2, 10, 9, 6. Müsste 38 ergeben. Und der Hibitu heißt, und sie werden erblicken, sie werden staunen. Das Volk wird staunen. Passt das nicht wunderbar? Father Barry? Passt doch wunderbar. Sie werden alle staunen und sehen, was Jesus zur Verherrlichung Gottes tun kann. Darum muss der Mann 38 sein. Oh, vielleicht war er nur 39 Jahre, schon 39 Jahre krank oder 27. Aber er steht im Kontext einer Erfahrung, die die Menschen komprimieren in der Zahl 38. Das ist für Johannes wichtig. Da guckt, es gibt ja keine Stand, es gibt ja keine Register, es gibt ja keine Krankenkasse, in der man nachschauen kann, wie lange war der Mann schon im Krankenstand. Gibt's doch nicht, bitte. Das interessiert doch die Menschen in der Bibel nicht. Sondern die Konzentration um die 38. Das heißt, dass man schaut, er hat so und so lange schon gelitten oder da fing das Leiden an, maximierte sich so und so lange, lag in der Halle. Das interessiert dich. Der Kontext der Heiligkeit der Zahl ist interessant. Und noch eine letzte Zahl für Sie aus Levitikus 20,11. Levitikus 20,11, damit Sie eine spannende Sammlung haben. Levitikus ist das dritte Buch der Bibel. 20,11. Gila. Gila. Besteht aus den Zahlen 3, 30, 5. Matthias, 3, 30, 5. Gibt 38. Und Gila heißt offenbaren. Er offenbarte. Bitte spüren Sie meine Erregung, meine Faszination, die ich da rekonstruieren darf. Es wird etwas offenbart. To reveal, Father Barry, heißt Gila. To reveal heißt offenbaren, etwas sichtbar werden lassen. Es wird offenbart die Größe Gottes, beziehungsweise die Gesundheit, das versteckte Potenzial in diesem Mann. Gibt es viele Möglichkeiten, das zu deuten. Das ist so gigantisch und das wollte ich Ihnen also als Anregung geben, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Wie gesagt, wenn Sie Schöpfung im Wort kaufen, das empfehle ich Ihnen ja, Schöpfung im Wort von Friedrich Weinrib, werden Sie Augen und Ohren und Herz machen, was da drin steckt. Der macht das ja nur rund um die Uhr, Friedrich Weinrib. Also Renate, 38 Jahre und dieser Mann war krank, gelähmt und lag dort. Und Jeschua, als Jesus diesen liegen sieht und erkennt, dass er schon eine lange Zeit war, sagte zu ihm, und jetzt kommt der Powersatz. Jetzt will ich mal kurz auf Hebräisch vorlesen, das müssen Sie auf Hebräisch. Herafetz ata leherafe. Das ist so gigantisch. Das Deutsche ist zwar auch, bitte. Noch einmal. Herafetz ata leherafe. Ja, nur die Hebräer können Sie aufschreiben. Kein leichtes Hebräisch. Aber tiefes Hebräisch. Hechafetz ata leherafe, oder, ich kann es auch anders ausdrücken, hatirze lehavri, so kann ich es als Forscher ebenfalls wiedergeben. Entweder hechafetz ata leherafe, hat es mein Kollege wiedergegeben, ich sage, hatirze lehibare, oder hatirze lehavri. Das ist so gigantisch im Hebräischen. Allein darüber könnte ich eine Stunde sprechen. Jesus fragte, und Sie wissen ja, was ich sage, woran erkennt man einen Juden? Am Fragenstellen, nicht an den schwarzen Haaren und an der krummen Nazi-Nase, die ein Jude nie hatte, und an den, weiß ich, an der schlechten Aussprache. Bitte? Weder sind Juden krummnasig noch krummohrig und noch haben eine miese deutsche Aussprache, sondern Juden sind genauso wie alle anderen Menschen. Schwarz, blond, alles. Einen Juden erkenne ich aber daran, dass er Fragen stellt. Ein gebildeter, wohlgemerkt natürlich. Ein gebildeter Jude, ein gebildeter, theologisch versierter Jude stellt Fragen. Und Jesus fängt nicht sofort an, indem er sagt, jetzt bist du gesund. Komm, jetzt steh auf, geh. Nein, willst du gesund werden? Hat dir Zelle Ibarre? Warum stellt er ihm eine Frage? Weil er ihn konfrontieren will, groß wie er ist, Jesus, mit einer Entscheidung. Entscheidung hat mit Scheidung zu tun. Ent-Scheidung, Gernot Raphael. Entscheidung heißt, du musst eine Scheidung treffen. Es geht nicht ohne Scheidungen. Willst du in deinem alten Muster bleiben oder bist du dich bereit, auf einen neuen Weg zu machen? Das heißt nicht, dass du das Judentum verlässt. Darum geht's bitte nicht, Father Gregory, mein geliebter Bruder und Chef des Hauses. Es geht nicht darum, das Judentum zu verlassen, sondern du musst eine Scheidung treffen, das Alte loslassen und Neues gehen. Jesus sagt es ja immer wieder. Wenn du dich umblickst und an Vater und Mutter halten willst, kannst du nicht mein Jünger sein, sagt Jesus. Das ist völlig richtig. Wer am alten Fest hält, Jasna, und sagt, ich brauche noch was zu Hause und ich muss meine Toten begraben und das Joch ist mir zu schwer, der kann nicht mein Jünger, mein Schüler sein. Und darum, willst du gesund werden, willst du ein neuer Mensch werden? Ich habe ihn erklärt im Seminar, gesund heißt im Hebräischen neu geboren, neu geschaffen. Hatirzele hibare oder Hatirzele havri heißt, willst du neu geboren werden? Das hebräische Wort, wenn Sie es notieren, heißt bari. Das Wort für gesund haben wir schon in unserem wunderbaren Seminar erwähnt. Bari, bet, resh, jud, alef. Und bari kommt von bara, bet, resh, alef. Und das heißt, Gott schuf die Welt. Und wenn Gott die Welt schuf, kann er auch eine neue Welt schaffen in Gestalt eines Kranken, der gesund wird. Und ganz kurz, eine Erklärung von vorgestern. Krank heißt chole. Miriam, du große zu viel, muss ich dir kurz erklären. Miriam, schau mir gerade in die Augen. Das Wort krank heißt im Hebräischen chole, haben wir schon gemacht. Chole schreibt sich chet, waf, lamet, hey. Und Weinreb hat mir erklärt, das habe ich Weinreb zu verdanken, ich lerne auch. Chole heißt der Alltägliche, der Profane. Krank wird man im jüdischen Verständnis, wenn du in eine Alltäglichkeit hineingleitest und die Besonderheit deines Lebens nicht mehr wahrnimmst. You are a very special person. You are not ordinary, you are extraordinary. Auf Englisch für Father Barry. From America. Also, Chole heißt im Hebräischen krank. Chole heißt im tiefen Verständnis der hebräischen Sprache, du bist dir deines Wertes als Kind Gottes nicht mehr bewusst. Dein Leben ist banal. Dein Leben ist alltäglich, profan geworden. Dann wirst du krank. Und bari werden heißt, dein Leben wird erneuert in die Präsenz vor Gott. Du bist sehr wichtig. Du bist extraordinary. Extraordinär. Du bist außergewöhnlich. Du bist nicht ein Gewöhnlicher. Das mag ich an dem schönen englischen Ausdruck extraordinary. Oder auf Französisch extraordinaire. Du bist ein außerordinärer Mensch, nicht ordinär. Du bist außerordinär. Man muss, und Jesus hilft den Menschen aus diesem Ordinären herauszukommen in ein extraordinäres, in ein göttliches Bewusstsein, Miriam Lauritsch und die anderen. Und dann wirst du gesund. Und dann passt er auf, als er sagt, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich sobald das Wasser aufgewühlt in den Teich trägt. Und wenn ich versuche, selber hinauszukommen, steigt ein anderer vor mir hinein. Wie nennt man das auf Deutsch, was er macht, Miriam? Wie würdest du versuchen, du große Miriam, was der Mann da sagt, dieser langen Quatsch, wie würdest du das deuten, Miriam Lauritsch? Wie nennt man das auf Deutsch, was der Mann macht? Jesus sagt ihm, er will ja eine Frage. Er stellt eine Frage, er gibt ja keine Antwort. Eine Ausrede! Ausdruck, genau, wenn Sie es notieren. Jesus konfrontiert ihn mit einer Frage. Willst du, hat dir Zelle, Hibari, die Antwort kann nur heißen?
Ja.
Ja oder nein? Und der Mann fängt eine Story an. Meine Mutter hat mich damals nicht richtig geküsst, die hat mich zu früh entwöhnt, mein Vater hat mich geschlagen. Ausreden nennt man das, alte Geschichte, das lehnen wir in der Psychotherapie heute ab. Schuldzuweisung, ein Sündenbock, Miriam Lauritsch. Er sucht Sündenböcke. Ich würde gern, aber die anderen sind schuld. Oder dann noch da weiter. Jedes Mal, wenn ich versuche, dann jemand holt mich raus. Ich kann nicht, die anderen sind schuld, die anderen. Und Jesus sagt, Schluss damit. Er sagt, hör auf mit den Spielereien, hör auf mit dem Lamentieren. Jesus will das nicht. In seiner Zeit, wie heute, gab es immer Menschen, die sich herausreden. A pretext, eine Ausrede. Jesus sagt, hör auf, schweig. Du hast mir nicht geantwortet auf meine Frage. Aber er spürt, dass der Mann Heilung sehen. Das spürt er zwischen den Zeilen, weil Jesus ja ein brillanter therapeutischer Theologe war. Der spürt ja zwischen den Zeilen, was da ist. Und darum kommt jetzt das große Kum, Kach, Lech. Wiederum dieser dirigistische Befehl von Jesus, der einfach gigant ist. Gigantisch ist. Ich sage es noch einmal. Kum, Kach oder Sa et Mishkavcha velech. Gigantisch. Kurz und bündig. Drei Etappen. Drei. Steh auf, nimm und geh. Steh auf, habe ich Ihnen auch schon erklärt, im Heilungsabend hier in unserem Haus. Kum heißt nicht nur steh auf im Sinn von physisch in Bewegung kommen, sondern steh auf aus deiner Trägheit. Komm in Bewegung. Kum heißt, Sie kennen ja Talita Kumi, Kumi, Tabitha Kumi ist das Weibliche von Kum. Petrus sagt Talibita Kumi, Jesus sagt in einer anderen Geschichte Talita Kumi. Steh auf. Komm aus deiner Inertia, aus deiner Bewegungslosigkeit heraus. Und beweg dich und such nicht dauernd Sündenböcke. Das ist Jesus, das ist der große Jude Jesus, den Johannes sieht. Ein Mann voller Bewegung, der sich auf den Weg macht, auf den Weg, der für ihn richtig ist. Und dadurch nimmt er auch andere Menschen auf den Weg, um mit ihnen zu gehen. Steh auf, nimm das Bett, nimm diese Tragbare, nimm etwas. Nimm das, jetzt könnte ich Ihnen auch 1000 Worte Geschichten über das Bett oder die Bahre, das lassen wir weg. Nimm das, woran du gefesselt warst und werde ein freier Mensch. Das ist die Tiefe für mich. Nimm das, woran du gefesselt warst. Du warst die ganze Zeit in einer Bahre, auf einer Pritsche. Nimm das bitte und geh raus. Und nimm das, was dich krank gemacht hat und zeige, dass du es heute in die Hand nimmst. Du kannst dich selbst behandeln. Ich muss dich nicht behandeln, sondern du nimmst etwas in die Hand und behandelst dich selbst, indem du das, was zur Krücke war, zu einem neuen Gehstock machst oder zu einer neuen Beweglichkeit machst. Nicht das Bett muss dich tragen, du trägst das Bett ab heute. Nicht das Bett trägt dich, sondern du trägst das Bett. Du nimmst es in die Hand. Du nimmst dein Schicksal in die Hand und hörst auf, hier rumzuwiegen und Sündenböcke zu suchen. Der war schuld, die war schuld, die. Ich bin unschuldig, ich bin brav. Hör auf mit den Sprüchen. Der neue Weg mit Gott heißt Beweglichkeit. Beweglichkeit. Und zeige, dass du gehen kannst. Zeige der Gemeinschaft hier am Pesachfest, es kommen ganz viele Wallfahrer nach Israel, alle sehen es. Zeige, Har'e, im Hebräischen Har'e, She'ata, Hechlamta. Mal schauen, was welche Alternative. Er sagt, Sa'et Mishkafra Vehitalech, sagt der hebräische Text. Hitalech und Har'e. Geh, wandle und zeige, dass du eine Erfahrung mit Gott gemacht hast. Und zugleich wurde der Mensch gesund, Bari, Hivra, und er nahm seine Bar und konnte gehen. Jesu Worte, das haben wir schon oft gesagt, die Worte sind mächtig, heilend. Heilende Worte bewirken Taten. Und jetzt passiert Folgendes, es war Sabbat. Sabbat, wie heute in Österreich und weltweit. Heute ist es Sabbat. Und jetzt will ich erklären, was heißt, die Juden sagten zu dem Geheilten. Jetzt müssen wir auf den entscheidenden Punkt kommen. Die Juden, jetzt wird es hochgradig spannend. Wenn Johannes von den Juden spricht, ist es ein äußerst komplexer, nicht komplizierter, komplexer Begriff. Das Wort Jude bedeutet was? Jetzt gehen wir mal ganz tief. Was bedeutet das Wort Jude in seiner Etymologie? Father Matthew? Father Barry? Wer weiß was? Jew, a Jew, he's Jewish. Steht in der Bibel. Wer war der erste Mann in der Bibel, der Jude hieß?
Ja, der Sohn von Jakob.
Genau, wie heißt er?
Judah.
Genau, können wir alle mal in der Bibel aufschlagen. Bitte schlagen wir hier die Bibel gerade auf. Judah, dankeschön. Und zwar, wo wird der Judah erwähnt? Gehen wir mal in Genesis 29. Ich möchte mit Ihnen in die Tiefe gehen, genau. Lea und Rachel sind ja die Erzeugerinnen des jüdischen Volkes und ihre Kinder werden erwähnt in 29,30. Und jetzt bitte ich Sie mal aufzuschlagen. In Genesis 29,30, da werden die Kinder erwähnt. Die Kinder, die da gezeugt werden. Genesis. Und da... Bitte? Ich sage es Ihnen so. Die Jakobskinder in 29, Ende von 29. Ende von 29. Und da gebiert sie eben. Die Kinder, Herr aber sah, dass Lea zurückgesetzt war und er öffnete ihren Schoß in 29, 31, während Rachel unfruchtbar war. Und da gebiert sie einen Sohn nach dem anderen. Judah ist der vierte. Erst von Ruben, Simeon, Levi und Judah. Und Judah ist der vierte Sohn. Jetzt bitte ich Sie zu suchen, das kommt hier vor in Vers, Moment, ich sage es Ihnen, drei Söhne. Hier, genau, in Vers 35. Schlagen Sie bitte auf, Genesis 29, 35. Und wer liest uns den Satz vor? Da gebiert sie ihren vierten Sohn, wie gesagt, Lea, die Mutter der vier Söhne, der Söhne Jakobs, gebiert den vierten Sohn. Und was sagt sie da, Ulrike, bitte?
Nun, ja? Nun will ich den Herrn preisen. Darum nannte sie ihn Judah.
Wunderbar. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sie nannte ihn, nun will ich den Herrn preisen, darum nannte sie ihn Judah. Judah heißt der Dankende. Wenn Sie es bitte notieren. Ganz wichtig für unser Thema und für Sie auch als gebildete Christen, liebe Freunde und Freundinnen. Sie müssen wissen, was Judah bedeutet. Judah, die Juden. Jesus war Jude. Da muss man wissen, was das heißt, Jude sein. Warum heißen wir ausgerechnet nach dem Mann Judah? Weil Judah mit Dankbarkeit zu tun hat. Gratitude. The attitude is gratitude. Sagen meine amerikanischen Freunde. Es geht um Dankbarkeit, liebe Freunde. Wir Juden heißen just nach diesem Mann Juden und nicht nach Simeon, Simeoniten, Bruder. Und wir heißen nicht Leviten, das war nur eine Gruppe, sondern wir Juden, das jüdische Volk, heißt Jude, ich bin Jude. Und Deborah, meine Frau, ist Jüdin, weil wir uns als Dankbare verstehen. Das ist die tiefere Bedeutung von Jude sein. Bitte notieren Sie das, gemäß 29, 30, 35. Und Jude sein heißt in seiner tiefsten Bedeutung Dankbarkeit, so fängt es an, unabhängig davon, welcher Jude was tut. Aber ein Jude, auch Menschen, die Yehudi heißen, Sie wissen, es gibt ja auch Vornamen, Yehudi Menuhin, Sir Yehudi Menuhin Miriam, war Jude. Oder Judith, bitte, Judith ist ein gängiger Name in Österreich, Judith. Auch die biblische, heißt die Dankbare, bitte notieren Sie es, müssen Sie wissen. Bildung, Theologie, Judith ist die Dankbare, Jude ist der Dankbare. Ich bin ein dankbarer Mensch, ich bin zur Dankbarkeit aufgefordert, weil ich Jude bin. Und Jesus war Jude. Und Jude ist nicht einfach irgendein Etikett wie Hunds, Kunz, Munz, sondern das ist ein Ausdruck von Dankbarkeit. The attitude is gratitude. Die heißt auf Deutsch, die Haltung ist Dankbarkeit. Ein Jude ist dankbar oder er ist kein Jude.
Und Judas?
Judas ist das Gräzisierte von Judah. Danke. Judas ist so wie Jesus das Gräzisierte, fragt die Dame hier aus Salzburg. Bitte?
Wo ist da die Dankbarkeit?
In Judah.
Ja.
Judas ist ja nichts weiter als Judah. Judah ist einfach der hebräische Name und über das Griechische wurde es ein Ass, ein Judas. Genau wie die Miriam zu einer Maria wurde, obwohl sie Miriam hieß. Das sind die latinisierten bzw. gräzisierten Formen. Jesus heißt ja im Hebräischen bitte auch nicht Jesus, sondern Yeshua. Das ist alles übers Griechische reingekommen. Jeshua, Miriam, Josef etc. Das sind alles Verwischungen. Ursprünglich heißt der Mann Jehuda. Jehuda, sagen wir es mal alle zusammen, bitte. Jehuda, bitte, Jasna. Jehuda. Genau, so, und die Juden. Die Juden sind die Dankbaren, so fängt's an. Jetzt schauen wir uns an, was hier passiert. Wenn er sagt, da kamen, die Juden sagten zum Geheilten. Jetzt muss ich Ihnen erklären, was der neueste Stand der Forschung ist zum Thema die Juden im Johannesevangelium. Da gibt's natürlich tausende eine Meinung, und ich sage Ihnen meine Sicht und Meinung. Die Juden kann man entweder als kollektiven Begriff sehen, die Gemeinschaft der Gläubigen Jesu, beziehungsweise der Gläubigen an den einen Gott Israels, der Gläubigen wie Jesus, die Gläubigen Menschen, die an den einen Gott glauben. Im Griechischen heißt das Hoyudaioi. Hoyudaioi, so ist der griechische Begriff. Und die Juden heißt zunächst einmal, bevor wir die Verästelung anschauen, ihr Lieben, einfach die Gemeinschaft der an Gott Glaubenden nach der jüdischen Tradition, sprich mit Tempel und Propheten und danach, 5 Bücher Mose. Das ist die ursprüngliche Bedeutung. Auch in der Bibel, im Ersten Testament, in der Tora, werden die Jehudim genannt, diejenigen, die an den einen Gott glauben, und zwar auf der Basis der Tora von Mose und den übrigen Propheten. Zur Zeit Johannes, haben wir ja gesagt, gibt es ja nicht nur die Juden, sprich diejenigen, die die Tora halten, sondern es gibt auch die messianischen Juden. Das kommt hinzu, da verästelt es sich ja. Auf Hebräisch heißen sie Yehudim Meshichim, Messianic Jews. Und diese Messianic Jews, diese messianischen Juden, sind zwar auch Juden, aber wir haben gestern Abend herausgearbeitet, Father Barry, dass es eine Spaltung gibt. There's a huge tension. There's a huge separation. Es gibt eine riesige Spaltung, eine Trennung zwischen Juden und messianischen Juden. Haben wir gestern erklärt, will ich nicht alles erzählen, weil die messianischen Juden eben Jesus zunehmend in den Mittelpunkt rücken und anbeten, Renate, und Juden, die nicht an Jesus glauben, sprich ihn zum Zentrum ihres Lebens machen, sagen, nee, das geht uns zu weit. Das heißt, da verästelt sich der Begriff. Messianic Jews and Jews, and non-messianic Jews. Und jetzt kommt noch etwas. Die Juden, die in Judäa waren, jetzt kommt noch etwas ganz Besonderes. Es gab ja damals, Sie wissen es, drei große Regionen in Palästina. Galiläa, Samaria und Judäa. Und man kann auch die Menschen, die in Judäa waren, im untersten Teil von Palästina, ebenfalls die Juden bezeichnen, weil sie die Judäer sind. Da geht es nicht um eine religionsspezifische Bezeichnung, sondern um eine ethnografische, danke, um eine ethnografische. Das heißt, die Menschen, die Juden, die eben nicht in Samaria waren und in Galiläa, sondern unten in Judäa. Um sie zu separieren von den Galiläern und den Samariern bzw. Samaritern. Wiederhole, eine andere Unterscheidung, Miriam, sagt, Moment, wenn Johannes meint die Juden, meint er gar nicht einmal die kollektive religiöse Bezeichnung, sondern er meint das, wo eben Jesus sich abspielt. Und Jesus ist ja in Jerusalem und Jerusalem gehört zu Judäa. Und das sind dann die Hoyudaioi, nämlich die Juden, die in Judäa sind. So wie wenn ich sage Salzburg, Bundesland Salzburg. Ich habe gehört, Salzburg gibt es doch verschiedene, nennen Sie mir die verschiedenen Teile von Salzburg. Pongau, was gibt's hier noch? Was? Pinzgau, Pongau und? Kennengau. Also ich sage, ja, wenn ich sagen will, die Salzburger, meine ich natürlich alle in einem Topf. Aber ich kann jetzt differenzieren und sagen, die Salzburger Pongauer oder die Salzburger, die im Pongau leben, die salzburgerischen Pongauer oder die salzburgerischen Pinzgauer oder die Salzburger Lungauer. Verstehen Sie, so kann man ja verästeln. Und das ist etwas, was ich für sehr wahrscheinlich halte, dass Johannes nicht einfach meint, die Juden alle in einen Topf geworfen, sondern er will differenzieren, die Pongauer Juden sozusagen. Sprich eben die Juden in Judäa, nicht alle in einen Topf. Denn es gab damals, das müssen wir festhalten, Galiläa, Samaria, Samariter und Judäa. Und die entscheidende Gruppe, um die es sich ja alles dreht, sind die Judäa. Warum? Weil der Tempel steht eben in Judäa, in Jerusalem. Der steht nicht in Galiläa, der steht in Judäa. Und die Juden zum Fest des Pesach sind eben die Judaioi, die in Judäa kommen. Alles pilgert ja nach Judäa und Jerusalem. Und dort sind eben die Judäer die Tonangebenden. Also, wenn Jesus sagt, an jenem Tag die Juden sagten zum Geheilten, halte ich es nicht für eine Spitze gegen die Juden in Toto. Der Satz Nummer 9, bitte. Nummer 10, die Juden sagten ihm. Sondern ich, ihr jüdischer Bruder und Freund, sage Ihnen nach meinem Dafürhalten, wie ich versuche, Johannes zu verstehen, der das rekapituliert, heißt es, die Juden, diese Judäer, die dort en masse versammelt waren, das war ja die größte Bevölkerung. Die größte Bevölkerung der Juden von Galiläa, Samarien und Judäa waren in Judäa. Das ist ein Riesengebiet. Und in diesem Gebiet lebten die Judaioi und diese Judäer mit Umlaut A-E-R, sagten eben zu Jesus, und ich will natürlich nicht sagen alle Judäer, da waren ja nicht 3 Millionen Menschen um Jesus versammelt, sondern eine Gruppe dieser, eine Untergruppe dieser judäischen Juden, die gerade dort versammelt waren, am Teich von Bethesda, sprechen mit ihm, weil sie sehen, du machst das ja am Schabbat. Wir wollen mit dir darüber sprechen. Das ist für mich nicht antijudaistisch. Da sind wir jetzt bei einem ganz großen Punkt. Sister Mary. Wir sind hier an einem ganz großen Punkt angelangt. Es geht nicht darum, dass hier jemand antijudaistisch sagt, sondern für Johannes ist das einfach eine nüchterne Berichterstattung, natürlich theologische Berichterstattung. Ich wiederhole, für Johannes, Johannan, der Jude Johannan, der Gott begnadete, ist das eine nüchterne Faktizität, die sich, wenn man hineingeht in die Ohren um das Jahr 100, Sister Mary, sich anders ausnimmt als heute. Er will sagen, unter den Judäern, die Masse der Juden, die da leben, in dieser Wahnsinnsstadt Jerusalem, prall, voll, diese Juden, die paar, die dort standen, Lust an der Halle, während er heilt, die sprechen mit Jesus. Das gewinnt eine andere Dimension, das wird viel weicher. Das wird viel weicher, Sister Mary und die anderen Brüder und Schwestern in Österreich. Es wird viel weicher. Und es kriegt mehr Plastizität. Erstens können es ja gar nicht die Juden alle sein. Es geht doch gar nicht. Können nicht alle Juden der Welt da sein? Passen doch gar nicht rein. Zweitens können doch nicht die ganze Menge der Juden Israels sein. Wie gehen die alle an diese Halle rein? Es war doch kein Massenspektakel, wie wenn der Papst nach Österreich kommt. Dass eine 500.000 oder 2 Millionen dastehen. Jesus wollte kein Glamour. Es ist ja keine Massenheilung. Jesus will kein Glamour. Es muss was Kleines gewesen sein. Die Juden, die gerade da standen, die aus Judäa kamen, sehr wahrscheinlich Judäa, schauen sich das an und gehen mit ihm ins Gespräch. Das kriegt eine andere Bedeutung. Und jetzt gehen wir gerade nochmal zurück oben. Danach war ein Fest der Juden. Schauen Sie sich nochmal bitte mit mir ein, Vers 5,1. Danach war ein Fest der Juden. Auf Hebräisch, Hayam Moed Chag HaYehudim. Da haben Sie den gleichen Begriff. Aber da kriegt es eine andere Bedeutung. Nämlich das Fest des jüdischen Volkes. Da ist es nicht mehr ethnografisch gemeint, nämlich unten die Judäa, sondern da ist es das Fest des jüdischen Volkes. Das ist nicht gehässig gemeint, kann ja gar nicht gehässig gemeint sein. Denn Jesus war doch ein Jude. Johannes kann doch bitteschön unmöglich Jesus als Juden darstellen und dann sagen, es war ein Fest der Juden und Jesus mag die Juden nicht. Beziehungsweise dann hasst er sich doch selbst. Macht doch keinen Sinn, bitte. Ich schaue mir jede Stelle ja genau an. Und wenn oben steht, es war ein Fest der Juden, will Johannes nicht einen Antagonismus aufbauen, wie scheiß Juden da hinten oder die primitiven Juden. Und da kommt Jesus, sondern es war ein jüdisches Fest, so wie wenn jemand über Salzburg-Pongau, weiß nicht, in 100 oder 500 Jahren sprechen wird, am 24. Dezember. Es war ein Fest der Christen. Und der Christ, Father Matthew, Father Matthias, geht dorthin und macht etwas. So eine nüchterne Feststellung. Der 24. Dezember war ein christliches Fest in 500 Jahren, wird jemand so schreiben. Das heißt ja nicht, dass man deswegen die Christen hasst. Sondern man sagt einfach nüchtern, wenn man in 500 Jahren darüber spricht und man nicht mehr so genau weiß, weil das Christentum dann nicht mehr existieren wird. Es war ein Fest, ein christliches Fest, die Geburt Jesu am 24. Dezember. Oder weiß ich was, am 6. Jänner, Epiphanie. So sehe ich das, das ist nicht gehässig. Und Sie sehen ja, Johannes benutzt es unterschiedlich. Wir müssen sehr genau arbeiten, wenn wir Juden anschauen bei Johannes. Ich wiederhole, wenn wir diesen sehr wichtigen Begriff bei Johannes anschauen, müssen wir jede Stelle genau und für sich untersuchen. Und oben steht das Fest der Juden, das ist sowas von natürlich. Und unproblematisch. Es ist ein jüdisches Fest. Und Jesus geht als Jude zu einem jüdischen Fest in den jüdischen Tempel. Ich wiederhole. Jesus geht als Jude, als beschnittener, selbstbewusster und tiefgläubiger Jude zum jüdischen Fest, Pesach, das ist das entscheidende jüdische Fest, in das jüdische Heiligtum in Jerusalem. Dort wird er Passa erleben. Pesach. Und dann gibt es unten die Juden, und das ist für Johannes auch nicht problematisch. Da gibt es die Judäer und innerhalb dieser Judäer, wie ich es sehe, Miriam, gibt es eine Fraktion, die sich da gerade trifft und mit ihm in einen Konflikt oder in eine Kontroverse eintritt. Und dann kommt die Geschichte, es ist Schabbat, du darfst nicht die Bahre tragen. Da habe ich Ihnen aber schon gesagt, dass das Thema will ich nicht heute aufrollen in Toto, sondern ich habe Ihnen gesagt, die Frage des Erlaubtseins und Verbotenseins von Tätigkeit am Schabbat war damals natürlich total diskutiert. Das habe ich ja schon im Radio Maria neulich einen Abend gestaltet. Bitte? Im Talmud, genau. Im Talmud wird sehr lange diskutiert darüber, was darf man am Schabbat tun und was nicht. Und die Frage, darf ich Gegenstände tragen, transportieren von A nach B, weiß ich, vom Tempel in der Inneren, vom Teich Bethesda bis an die äußeren Outskirts, bis an die äußeren Ränder von Jerusalem, ist das erlaubt oder nicht, war damals in der Diskussion, noch nicht in der Entscheidungsphase. Bitte, liebe Hörer und Hörerinnen, liebe Elfriede, liebe Teilnehmer hier in Salzburg, im schönen Österreich, bitte, das wurde diskutiert, es war noch nichts fest. Fest war es erst im Jahre 200. Nur kurz erwähnt, im Jahre 200 steht der Talmud, das große Werk des Judentums, in dem eben alles legalisiert ist. Darf man tragen, darf man essen, darf man nicht essen, darf man anfassen, darf man kaufen, darf man nicht kaufen. Das ist aber bitte, wir sind im Jahre 300, Johannes geht ja zurück im Jahre 30, Johannes geht ja zurück in die Zeit 30 bis 33. Da gibt es keinen Talmud, der steht erst 170 Jahre später. Kurzum, diese Juden, diese Gruppe von Juden, diese kleine Gruppe der Judäer sagt, du, wir sehen das anders, du darfst dem Mann nicht sagen, trag deine Bahre, heute ist Schabbat, Schabbat. Da fasst man nichts an. Da sitzt man da und fasst höchstens die Tora an. Aber bitte kein Bett. Das muss stehen bleiben. Du darfst dich nicht äußerlich bewegen, du musst dich innerlich bewegen am Schabbat. Das ist deren Meinung. Jesus hat eine andere und darf er ja. Jesus ist ein Rabbi. Jesus ist ein tiefer Rabbi, der hat seine eigene Sicht. Und da gibt es viele Sichten, Ansichten, Einsichten, Aussichten. Ich spiele mit Sprache, weil ich Sprache liebe, über die Bedeutung des Schabbat und über die Grenzen des Schabbat. Und Jesus sagt, Entschuldigung, der Mann sagt erst einmal, der mich gesund gemacht hat, Bari, hat mir gesagt, nimm deine Ware etc. Und da diskutieren sie mit ihm. Und der Geheilte wusste aber nicht, wer er war, denn Jesus hatte sich zurückgezogen. Das ist auch wunderschön. Warum sagt uns Johannes, dass er sich zurückgezogen hat? Warum denkst du nochmal ganz kurz? Warum sagt Johannes so wunderschön, er hat sich zurückgezogen? Was bedeutet das für das Bild Jesu in den Augen von St. John the Gospel, für Johannes, den Evangelisten? Miriam, du Große aus Villach.
Dass er sich nicht hervortut, dass er Brilliant. Im Stillen
Dankeschön. Gemacht. Ich muss das jetzt gerade aussprechen. Dr. Lauritsch ist, wir gehören das wissen, eine wunderbare Mitarbeiterin an der Universität zu Klagenfurt. Sie zieht sich auch ganz zurück. Sie liebt kein Glamour, aber ich muss dir ein bisschen Glamour geben, weil du mein Herz erobert hast durch unsere langjährige Zusammenarbeit. Und ich bin so froh, dass du aus Villach gekommen bist. Extra aus Kärnten, das möchte ich den Hörern auch sagen. Eine wunderbare Mitarbeiterin der Universität zu Klagenfurt kommt her, weil sie ihren jüdischen Freund und Bruder erleben möchte. Und du bist eine ganz große und gescheite Miriam, eine Frau noch dazu mit Namen Miriam. Kann ja nicht ungescheit sein. Und ich bin so dankbar, dass du da bist. Und die Antwort, die Frau Dr. Lauritsch von der Universität Klagenfurt, die wunderbare Mitstreiterin im jüdisch-christlichen Dialog gegeben hat, ist richtig. Jesus meidet Glamour. Jesus meidet Glamour. Er will das nicht. Er will nicht, wenn der Papst kommt, wenn Papst Franziskus kommt nach, zu euch, nach Mariazell zum Beispiel. Wenn der Papst nach Mariazell kommt, fragen Sie nicht, was hier los ist in Österreich. Mariazell in der Steiermark, Mater Magna Austria, finde ich so toll, wie Sie das nennen. Mater Magna Austria, große Mutter Österreichs ist Mariazell. Ich war dort schon. Und finde ich so toll, wenn der Papst kommt, ist die halbe Welt da. Jesus will das nicht. Jesus sagt, nein, bitte nein, nein. Und das macht Jesus groß. Dass er sich klein macht, macht ihn groß. Das berührt mich ganz tief. Jesus macht sich klein. Ich will kein Glamour. Nein, bitte nein. Kein Theater. Das kommt immer wieder vor. Jesus zieht sich zurück, geht auf den Berg und betet die halbe Nacht. Und er sagt, meidet die Massen. Alle wollen ein Riesentheater. Der Papst ist da. Jesus sagt, nein, nicht mit mir. Der einer ist groß. Wer ist groß? Gott ist groß. Ich bin nur ein Diener. Ich bin nur ein Werkzeug in seiner Hand, wie Franz von Assisi sagt. Das finde ich so groß. Er will kein Glamour, keine Publicity, nichts. Also er geht weg. Und es entstand ein Gedränge, später findet Jesus ihn im Tempel. Ganz wichtig, was heißt später findet ihn Jesus im Tempel? Ein Jude geht in den Tempel, wann? Wenn er Gott dankt für seine Heilung. Wieder ein jüdischer Punkt. Wenn Sie es bitte notieren in Vers 14. Jesus geht in den Tempel und findet ihn im Tempel. Tempel ist das Heiligtum des Judentums, Beit HaMikdash. Das kann ich nicht oft genug betonen. Das ist nicht einfach ein Ort, man geht ins Café und trinkt einen Kaffee. Bitte notieren Sie das. Viele Christen überlesen das und denken, das ist eine Spielerei. Man geht ins Café Sacher und unterhält sich mal bei einem schönen Kaffee, ein Stück Sachertorte. Bitte, das ist keine Banalität. Ein Geheilter, ich wiederhole, geht in den Tempel, weil er Gott ein Opfer bringt für seine Heilung, steht in der Bibel tausendmal. Auch im Markus-Evangelium wird das erwähnt, dass Jesus nach einer Heilung sagt, geh bitte zum Priester und zeig ihm, dass du geheilt wurdest und bring ihm die Turteltauben. Bitte notieren Sie das. Jesus findet ihn im Tempel, Jesus geht auch in den Tempel, weil er ist ja am Tempel durch das Fest schon gebunden. Es ist ja das Fest, alle gehen in den Tempel, bringen das Pesachopfer. Finde ich so schön, wie Johannes das entwirft. Zwei Juden gehen in den Tempel. Bitte notieren Sie das. Zwei Juden. Das sind ja keine Christen oder Buddhisten. Zwei Juden betreten das Heiligtum des Judentums, weil sie Juden sind. Und weil sie wissen, nach einer Heilung geht man in den Tempel und noch dazu am Pesachfest, weil man sich vorbereitet auf die Schlachtung des Passamahns. Und er sagt zu ihm, du siehst, du bist gesund geworden, ganz wichtig, auf Hebräisch, du bist eine neue Kreatur, Bari. Er sagt ihm das deutlich. Du siehst, du bist gesund geworden. Ata nivreta. Oder nitrapeta. Du bist geheilt oder gesund geworden. Auf Hebräisch hört sich das an gigantisch. Das ist nicht so gesund. Nach dem Motto, jetzt hast du keine Beschwerden mehr. Geh zur Tagesordnung über. Bitte, das ist nicht der gleiche Tenor. Sondern du bist gesund geworden. Das heißt, du bist eine neue Schöpfung. Bari. Bari, bria. Bereshit bara. Am Anfang schuf Gott und hier heißt es auch, du bist neu erschaffen. Merken Sie, spüren Sie das, Jasna und Batya und die anderen, dass das eine gewaltige Dimension ist, das hebräische Marco. Das ist so gewaltig, das ist nicht, du bist gesund geworden, jetzt gehen wir weiter. Atanivretta, du bist neu erschaffen, sagt ein Jude einem anderen Juden in der heiligen Sprache. Ich wiederhole, ein Jude sagt einem anderen Juden in der heiligen Sprache der Bibel, Atanivretta, du bist eine neue Kreatur, mach dir das bewusst bitte. Das ist ein neuer Geburtstag, ein Geburtstag. Sündige nicht weiter, damit ihr nicht mit Schlimmeres widerfährt. Ganz kurz zu dem Satz. Johannes zeigt uns einen Jesus. Das ist typisch bei Jesus. Das haben wir in anderen Krankenheilungen nicht. Sündige nicht mehr. Johannes, der Evangelist, zeigt uns einen Jehoshua, einen großen Rabbi, der Krankheit durchaus mit Sünde, und jetzt werde ich gleich erklären, was Sünde im Judentum bedeutet, der durchaus mit Sünde in Verbindung bringt. Er sagt nur, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres passiert. Das heißt, das, was du 38 Jahre hattest, hat zu tun mit Sünde. Und Sünde heißt im Judentum Chet, und Chet heißt Wegverfehlung. Wenn Sie es bitte, bitte notieren. Sünde heißt Chet, C-H-E-T, für diejenigen, die transkribieren möchten. Und Chet heißt im Hebräischen, ganz eindeutig, wird Ihnen jeder Spezialist sagen, Wegverfehlung, Zielverfehlung. Bitte notieren Sie es, liebe Freunde und Freundinnen. Das heißt, es geht nicht darum, du hast eine Sünde gemacht, im Sinne, du warst ein böser Mensch, bitte schreiben Sie auch. Es geht nicht um Bewertung, du warst böse. Er sagt nicht, du warst ein böser Mensch, sondern du hast deinen Weg mit Gott verfehlt und heute am 38. Jahr deines Lebens, beziehungsweise nach 38 Jahren, hat Gott dich erfrischt, verjüngt, all die Worte, die wir vorhin hatten. Das will er ihm zu Bewusstsein führen, Jasna Blumenkron. Du bist eine neue Kreatur, weil Gott dich in der Zahl der 38, die wir vorhin ausgelegt haben, dich neu erschaffen hat. Und bitte geh nicht mehr den alten Weg, heißt das Hebräisch gesprochen. Das ist doch die Schönheit, liebe Freunde und Freundinnen in Österreich, in Felix, Austria. Das ist die Schönheit der hebräischen Sprache, dass sie da Welten spüren. Das ist nicht so, du bist sündige nicht mehr, mach nicht, sei nicht mehr böse, sei ganz lieb, sei ein lieber, braver Mensch. Das ist viel zu schwach. Sondern das Hebräische sagt, bitte lass deinen alten Chet, deinen alten Weg, der dich in die 38 führte, heute an deinem Geburtstag, bitte los, sonst wirst du wieder abgleiten und kriegst wieder eine Krankheit. Cholle. Du gleite nicht in das Banale wieder ab, in die Wegverfehlung, in das Profane, denn es kann jederzeit dich wieder erwischen. Rezidiv nennt man das heute, ein Rückfall in der Therapie. Du kriegst ein Rezidiv. Das heißt, er will ihm ganz klar sagen, werde nicht hochmütig. Tanze nicht auf dem Eis, es bricht wieder. Das ist groß. Das ist groß. Und das braucht Johannes. Er will einen Jesus darstellen, der Evangelist, der sehr straight ist. Straight! Er ist sehr direkt. Er ist sehr authentisch. Und er nimmt die Leute ernst, die er trifft, die er heilen darf, Barri machen darf. Nicht einfach eine Salbe draufschmieren, so, wir sehen uns in 3 Wochen, Herr Patient. Das ist nicht Jesus. Das ist nicht der Jesus der Evangelien. Sondern Jesus, Jehoshua, der Jude, der Erlöser, Jehoshua, nimmt Heilung sehr ernst. Und für ihn ist das Entscheidende in einer Heilung die Beziehung zu Gott. Und wenn die Beziehung zu Gott nicht stimmt, wirst du krank, wirst du Cholle. Ich wiederhole für unsere lieben Hörer und Hörerinnen, wenn deine Beziehung zu Gott nicht gepflegt wird, du musst sie pflegen. Wenn deine Beziehung zu Gott nicht gepflegt wird, im täglichen Einerlei und Allerlei, dann wirst du wieder Cholle. Dann gleitest du wieder ab in das Alltägliche, in den fehlgeleiteten Weg, in die Verfehlung, in den Holzweg, in den Fehlweg. Geh auf deinem neuen Weg, passe auf. Es ist nicht ausgestanden. Es ist dir eine Gnade widerfahren worden. In Bethesda, Beit Chesed, ganz wichtig, dass Sie das Bild bitte festhalten. Am Teich der Gnade, Beit Chesed, hast du eine Gnade erfahren, Renate aus Mögling. Du hast eine Gnade erfahren und diese Gnade verspiel mir bitte nicht. Er sieht bei ihm eine Rückfallgefahr, würde man modernerdeutsch sagen. Jesus ist ja ein brillanter therapeutischer Theologe oder theologischer Therapeut, wie ich sage, Silvia. Und er schaut ihm in die Augen und sieht da Tiefe. Und er sagt, ich sehe bei dir die Rückfallgefahr, dass du heute Nachmittag auf dem See, auf dem Eis tanzt und dann ist alles vorbei, ich mache, was ich will. So geht's nicht. So geht's nicht, sagt Jesus. Wenn du nicht aufpasst und deine Beziehung zu Gott pflegst, den neuen Weg, Barri, pflegst jeden Tag und Gott dankst für die Gnade, die du im Teich erlebt hast, betreffend, ist es aus. Das liebe ich an Jesus. Das liebe ich am johannischen Jesus. Diese Klarheit, auch eine gewisse Härte. Auch eine gewisse Härte. Ich habe ja gestern gesagt, Jesus ist kein Kuschelkater. Jesus ist nicht kuschelweich. Jesus kann sehr deutlich werden und manchmal unangenehme Worte sagen. Tough Love Approach nennen das meine Freunde in Amerika. A tough Love Approach. Sie müssen manchmal Liebe hart geben. Streng geben, nicht nur Kuscheleinheiten. Mach, was du willst und du bist gesund und es ist alles wunderbar. Diese Sprüche will Jesus nicht. Tough Love heißt manchmal jemand hart anpacken, um seiner selbst willen. Um seiner selbst willen jemand mal die Wahrheit sagen, die wichtige Wahrheit, damit er weiß, du, es ist eine ernste Geschichte hier passiert. Am 38. Jahr in Pesach in Jerusalem, notieren Sie es bitte, im 38. Jahr zu Pesach in Jerusalem am Schabbat. Das ist ein Wahnsinnserlebnis, bitte, das sehe ich als Jude. Ich wiederhole, im 38. Jahr, Pesach, Schabbat und der Höhepunkt des Judentums Jerusalem. Es ist nicht irgendwo in einem Kaff bei Galiläa passiert, bitte. Merken Sie, was da passiert? Spüren Sie das? Das ist gewaltig, was Johannes inszeniert. Das ist Judentum pur. 38, Pesach, wir stehen kurz vor dem großen Fest, Schabbat. Die Juden sind alle außer sich vor Freude und noch in der heiligen Stadt, bitte. Vier Elemente pures Judentum. Und der Mensch ging fort und berichtete etc. den Juden. Und bei den Juden in Vers 55 sehe ich genauso, den Juden, den jüdischen Brüdern und Schwestern, die dort waren, nicht den Juden, den Millionen Juden bitte, sondern die Juden, die da waren, weiß ich, eine kleine Gruppe, die sich da versammelt, schaulustige Menschen nennt man das, 117 Leute, denen berichtet er das, nicht dem jüdischen Volk bitte, das kann ja gar nicht dort sein, so viel. Und jetzt pass auf, jetzt der letzte Satz. Und darum, Vers 16 ist ganz hart, und darum verfolgten sie die Juden Jesus, weil er solches an einem Schabbat hat. Jetzt wird es noch sehr wichtig, was heißt verfolgten ihn die Juden? Müssen wir sehr genau anschauen. Erstens gehe ich nicht davon aus, dass es von diesen Juden, die da waren, die das sahen, was Jesus mit dem tat, alle waren. Sondern ich denke, nachdem sie das hörten, was Jesus sagte, kamen einige zur Einsicht und sagten, okay, da ist ja was Wahres dran. Ich kann mir sehr gut als ihr jüdischer Freund und Bruder und Rabbi vorstellen, dass es eine Unterfraktion der Fraktion war, die da war. Dass bestimmte Juden, Hardliner nennt man das, die Hartgesottenen, Gernot Raphael, sagten, na, das gefällt uns nicht. Österreichisch gesprochen, ich kann ein bisschen Österreichisch, ein bisschen nur. Das gefällt mir nicht, Miriam, das gefällt mir nicht. Das ist nicht in Ordnung, was du da machst. Und jetzt will ich, das heißt nicht die Juden, bitte, im Mittelalter hat man das immer gegen uns Juden ausgelegt und gesagt, alle Juden der Welt verfolgen Jesus. Bitte korrigieren Sie das, das stimmt nicht, so denkt nicht Johannes. Wie können in diesen kleinen Platz alle Juden der Welt reinpassen? Aber im Mittelalter hat man uns Juden gesagt, ihr Lieben, gerade zu Karfreitag, als der Höhepunkt des Antijudaismus ausbrach am Tag des Sterbens Jesu Christi, Jesus des Christus, die Juden sind unser Unglück. Die Juden sind unsere Verbrecher. Die Juden sind der Untergang Europas. Weil, es steht ja schon im Johannesevangelium, es steht doch da in 5,16, die Juden verfolgten ihn. Das nennt man eine Exkontextualisierung. Eine Exkontextualisierung nenne ich das. Das heißt, man reißt etwas heraus aus dem Kontext des historischen Geschehens und sagt, bitte, da steht es doch schon, die Juden sind unser Unglück. Das stimmt aber bitte nicht. Es waren doch keine 3 Millionen Juden da an dem Platz, alle Weltjuden. Macht doch keinen Sinn. Da stand vielleicht ein paar Mäuschen, 10, 12, 14, Hardliner, Hartgesottene, die sagten, nein, uns gefällt es nicht. Und diese hatten ein Problem mit Jesus, würde man modern Deutsch sagen. Ich halte dieses verfolgten Juden auch für äußerst problematisch. Weil es keinen Sinn macht, dass Juden am Pesach, da haben die Juden andere Sorgen im Kopf, bitte. Das ist so, wie wenn sie am 24.12. sich herumscheren, hat jemand was gesagt oder nicht. Sie sind doch alle erregt am 24.12., wenn sie Familie haben und Kinder und Onkel und Tanten. Kenne ich doch aus meinem Deutschland. Deutschland steht Kopf am 24. Dezember. Man kauft doch die letzten Geschenke und backt den Stollen. Und ruft die Tante Emma und den Bruder Jakob an. Kommst du auch? Bitte, es ist der 24.12. in Deutschland und in Salzburg. Alle sind erregt. Der Tag ist kurz. Die Bescherung steht an. Da haben doch die Leute andere Sorgen, bitte, als einen Juden zu verfolgen. An diesem heiligen Fest verfolgt man. Aus dem Schabbat verfolgt man niemand. So kommt es noch hinzu. Ein Jude verfolgt keinen anderen Juden am heiligen Schabbat, bitte. Ich darf am Schabbat nichts tun, was mit Hass und Feindseligkeit und Spannung zu tun hat. Ich kann höchstens sagen, das gefällt mir nicht, was der Jude gesagt hat. Das kann sein. Wenn ich am Schabbat eine Predigt höre in Paris oder New York, wenn ich dort zu Besuch bin, da kann ich sagen, das spricht mich nicht an. Ich möchte mit dem Rabbi nicht weiter verkehren. Das ist nicht meine Linie. Gibt es. Für einmal in New York ein Beispiel. Fifth Avenue in Upper West Side. Gibt es eine riesen Avenue, die Fifth Avenue, und dort gibt es Temple Emanuel, ist eine Reformsynagoge, eine riesige Reformsynagoge. Und dort war ich einmal vor 20 Jahren zu einem Sabbatgottesdienst. Das hat mich so abgestoßen. Das ist so grenzverwischend. Da steht der Pfarrer wie ein christlicher Mensch, eben in seinem christlichen Talar, und will eben den Anschein erwecken, ich bin wie ein Christ, und es ist kaum Hebräisch da, und Männer tragen keine Kopfbedeckung, was ja üblich ist im Judentum. Es ist kaum Hebräisch da, das Ganze dauert eine Dreiviertelstunde, es sind dann Musikinstrumente da, Leute springen hin und her. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht, that's not my cup of tea. Das gefällt mir nicht, ich gehe da nicht mehr rein. Das heißt nicht, dass ich dem Rabbi irgendwas verwünscht hätte. Ich habe ihm noch die Hand gegeben und gegrüßt und mich bedankt, dass ich Gast sein durfte. Es gab nachher noch einen kleinen Cup of Coffee und so weiter. Aber ich habe gemerkt, das ist nicht mein Stil. Deswegen verwünsche ich doch niemand. Das ist überhaupt nicht mein Stil. Das ist so ein verwässertes Judentum dort in dieser Synagoge. Einer der großen für Reform Judaism. Und ich habe gemerkt, Reform ist nicht meine Bewegung. Und deswegen wünsche ich dem Rabbi alles Gute. Aber ich werde in diese Synagoge nicht mehr gehen. Punkt. Deswegen hasse ich ihn nicht. Und das kann, so muss man das anschauen. Ein Jude, der am Sabbat einen Menschen heilt, in einer Zeit, in der noch alles im Werden ist, darf doch seine Sicht haben. Bitte ab dem Jahr 200, ihr Lieben. Da sieht's anders aus. Wenn ein Mann, ein Jude im Jahre 200, nachdem der Talmud steht, sagt, ich mach das einfach. Und wir wissen genau, dass es kodifiziert ist, dass du das nicht tun darfst, eine Bahre tragen. Oder jemand auf die Augen Brei streichen, wie in Johannes 9. Dann kann man sagen, du, das ist nicht in Ordnung. Nächste Woche gibt's Schwierigkeiten mit dir. Wir gehen zum Synhedrion oder so. Und zeigen dich an. Bitte, aber das ist erst ab dem Jahr 200 möglich, Miriam. Nicht im Jahre 3033. Da darf dieser Jude sagen, nach meinem besten Dafürhalten, vertrete ich das vor Gott. Ich möchte das machen. Der Mann hat gelitten und heute hat mir Gott gezeigt, zu Pesach und zu Shabbat Batya, dass ich es tun möchte. Und da kann der andere sagen, okay, das entspricht nicht meiner Fassung, mit dir verkehre ich nicht mehr. Aber ich kann ihn doch nicht verfolgen und töten. Das halte ich für eine Verzerrung oder Verzeichnung. Das halte ich für redaktionelle Überarbeitung. Ich glaube nicht, dass Johannes das wirklich so geschrieben hat. Johannes ist so, ich möchte es nochmal in aller Deutlichkeit vor der Kaffeepause sagen, Johannes der Evangelist ist für mich ein großer Jude. Ich betone es, merken Sie, wie ich mich ausdrücke. Und zwar authentisch, nicht theatralisch. Ich liebe Johannes und auch die anderen, aber besonders Johanan. Er ist so ein tiefer Kenner seines Judentums, ein präziser Chronist. Und ich glaube nicht, dass er das gesagt hat. Die Juden verfolgten ihn. Er hätte dann vielleicht gesagt, ein paar Juden. Oder der Rabbi sowieso, oder sowieso, oder die Familie sowieso. Ich halte das für eine Hinzufügung, die später kam. Es ist möglich, dass Johannes ursprünglich formuliert hat, manche Juden waren mit ihm nicht einverstanden, was ich eben gesagt habe. Oder manche Juden hatten einen Dissens mit ihm. Dissens, das Gegenteil von Konsens. Das kann ich mir vorstellen. Aber nicht die Juden, welche auch immer verfolgten ihn oder wollten ihn töten, halte ich nicht, oder bin ich in bester Gesellschaft übrigens, für authentisch. Sekunde noch. Jesus antwortete ihnen, mein Vater ist bis heute am Werk und das ist wunderbar. Jetzt kommen die großen Vaterworte. Das ist typisch johannäisch, mein Vater. Wir haben gestern ja schon erwähnt, dass das Thema Vater auch im Ersten Testament vorkommt. Bitte notieren Sie, dass die Idee, mein Vater, Avinu, Avinu Malkeinu, Avinu Shebashamayim, keine Erfindung von Jesus ist. Bitte notieren Sie das nochmal. Hatten wir in unserem Seminar. Ich habe Ihnen einige deutliche Stellen gezeigt, aus denen hervorgeht, Jesus ist nicht der Erste, der den Begriff Vater. Wenn ich Ihnen gerade nochmal eine Stelle nenne, damit Sie es haben, notieren Sie bitte. In Jesaja 64, 16 kommt es zweimal vor. Jesaja 64, 16 und Jesaja 65, 7. In zwei aufeinanderfolgenden Kapiteln im Lieblingspropheten des Jesus von Nazareth, Jesaja, der den gleichen Namen hat, Jeschajau und Jeschua, kommt der Begriff Vater dreimal vor. Ich zitiere. Du bist doch unser Vater, sagt Jesaja 64, 14, 16. Du bist doch unser Vater. Abraham hat nat nichts von uns gewusst und Israel kennt uns nicht. Herr, du bist unser Vater, unser Erlöser, bitte. Das hatten wir schon im Seminar. Jesaja 64, 16 und dann bitte Jesaja 63, 16 und Jesaja 64, 7. Du bist unser Herr, unser Vater. Wenn die Hörer und Hörerinnen das auch notieren wollen, würde ich mich freuen. Ich wiederhole Jesaja 63, 16 und Jesaja 64, 7. Zwei Kapitel nebeneinander, dreimal Vater. Bitte notieren Sie, dass das Thema Vater, was manche Christen mir manchmal in E-Mails schreiben, keine Erfindung von Jesus ist. Ich kriege immer wieder ein paar E-Mails im Jahr. Herr Dr. Lapide, Vater kann nur Jesus zu seinem Gott sagen. Nur Jesus. Sage ich, haben Sie schon mal Jesaja gelesen? Haben Sie schon mal die anderen Stellen gelesen? Schicke ich hier sofort die 10 Stellen, in denen das vorkommt, neben 100 anderen. Und dann ist Ruhe. Also. Mein Vater, Jasna Bideli, liebe Freunde und Freunde, ist bis heute am Werk und ich bin auch am Werk. Wunderbarer Satz. Mein Vater, Jesus geht es um den Vater, will kein Glamour für sich. Nicht ich bin groß, Gott ist groß. Und hier kommt wieder der Spruch, da suchten die Juden erst recht eine Gelegenheit, ihn zu töten. Macht auch keinen Sinn, wenn Sie es bitte notieren, in Vers 18. Die Juden suchen am Sabbat keine Möglichkeit, ihn zu töten. Es gibt keine Berechtigung, jemanden zu töten, weil er sagt, mein Vater liebt mich. Das ist implausibel, nennt man das. Das ist einfach implausibel. Das sage nicht nur ich, sondern alle Kollegen weltweit. Bitte notieren Sie es. Und wenn man den Satz streicht, passiert ja nichts an der tiefen und schönen Aussage des gesamten Kontextes. Wenn man den Satz ausstreicht oder in Klammern setzt oder mit einer dicken Fußnote versieht. Bitte, das ändert doch nichts an der Schönheit dieser Aussage, die Jesus macht, wenn er sagt, mein Vater ist am Werk oder dass er am Sabbat eben heilt und mit Juden verkehrt und mit Juden feiert. Wenn dieser Satz gestrichen wird, der so viel Unheil in die Welt brachte. Sie wissen, dass dieser Satz Judenleben gekostet hat, bitte. Ich rede nicht irgendwelche Fantasien. Dieser Satz, unter anderem in Johannes 5, 18, hat Judenleben in Mauthausen unter anderem, in Österreich, in Oberösterreich, gekostet. In Mauthausen wurden Juden vernichtet. Natürlich viele Jahrhunderte später, aber bitte, das begann doch irgendwann. Der Hass gegen uns Juden, die Vergasungen, die zu Vergasungen und zu Pogromen und zu Vernichtungen führte, hat doch seinen Ursprung, bitte. Und einer der Ursprünge, das ist weltweit in der Forschung des Antijudaismus beim Namen benannt, ist das Missverständnis, bitte. Das Missverständnis der johannäischen Antijuden-Aussagen. Ich sage ja gar nicht, dass Johannes ein Antijuder ist, das ist doch Quatsch. Johannes war ein brillanter Jude. Aber man hat ihn etwas in ihn hineingeschoben im Laufe der Verschriftlichungen, der weiteren Abschriften des Evangeliums. Wir haben es ja gar nicht mehr mit dem Urevangelium zu tun, das haben wir auch in unserem Seminar besprochen. Sondern das Urevangelium wurde ja immer wieder neu geschrieben und geschrieben und geschrieben und geschrieben und geschrieben, weil es ja zirkuliert. Es gab ja kein Internet und kein Xerox. Es gab kein Xerox-Copy-Machine. Sondern es muss ja neu geschrieben werden. Und da hat jemand das eben missverstanden oder jemand bewusst eine Spitze hineinarbeiten wollen im Zuge der Spannung, die sich ja aufbaute durch das Nizianische Konzil 325 und zeigen wollte, na klar, Jesus und Juden, das verträgt sich nicht. Das wird in der Forschung Gott beim Namen genannt, nicht nur durch mich. Und ich sage Ihnen, bitte, bitte, auch die Hörer und Hörerinnen in Radio Maria in Österreich, Vorsicht bei diesem Satz. Wenn Sie das mit Ihren Kindern besprechen oder im Religionsunterricht oder im Katechismus, bitte nur mit Kommentar. Ich arbeite ja derzeit an einer Übersetzung, Neuübersetzung der Heiligen Schrift, die soll ja überarbeitet werden, die Einheitsübersetzung. Da hat man mich gebeten, wenn es soweit ist, mitzuwerden. Da habe ich auch empfohlen, bitte, wenn Sie den Satz drin lassen wollen, mit äußerster Vorsicht, mit Kommentierung unten, mit dickem Asterix unten, dicker Asterix. Der Satz darf nicht so stehen. Es gibt ja Gott sei Dank hier viele Asterixe, aber dazu gehört ein richtiger, so wie ich es eben erklärt habe. Der Satz ist nicht plausibel in dieser Härte. Die Juden wollten ihn töten, weil er den Schabbat auflöste, sondern weil er Gott seinen Vater nannte und sich selbst Gott gleich macht. Das macht keinen Sinn, bitte. Ich werde Ihnen gleich noch was Tiefes dazu sagen. Aber seinen Vater Gott zu nennen, ist doch keine Sünde, bitte, Maria, Sister Mary. Überhaupt nicht. In der Bibel strotzt es doch. Malachi 2,10 hat mir vorhin auch die liebe Hörer und Hörerin. Malachi 2,10. Haben wir nicht alle einen Vater? Können Sie auch notieren. Die berühmte Stelle. Malachi 2,10, Sister Mary. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Schöpfer geschaffen, bitte? Malachi 2,10. Es macht keinen Sinn, dass ein Jude verurteilt wird, bitte. Weil er sagt, mein Vater hat mich geschaffen. Das ist doch Bullshit. Modern Deutsch, Kinderdeutsch gesprochen. Bullshit, Nonsense. Jeder Jude sagt, mein Vater. Gott selbst sagt es doch in Malachi, in Gestalt des seines Bruders. Haben wir nicht einen Vater? Alle zusammen haben wir einen Vater. Macht doch. Und es gibt, will ich ganz kurz Ihnen sagen, es gibt so viele Namen im Hebräischen, die Vater in sich haben. Zum Beispiel Abimelech. Ja. Abimelech war der Vater von Gideon. Das machen wir in Matrei am Brenner in den Tiroler Alpen. Abimelech heißt, mein Vater ist König. Ich habe ein Buch, das kann ich Ihnen geben, die Namen der Bibel. Es gibt etwa 50 Namen, liebe Freunde und Freundinnen des jüdisch-christlichen Dialogs im schönen Österreich. Es gibt etwa 50 Namen im Ersten Testament, die im Namen schon haben. Mein Vater, Abimelech ist ein typischer Name. Oder der Abschalom, kennst du auch den Absalom, der Sohn mit den vielen Haaren, der sich da verfing. Der Sohn Davids heißt Absalom. Was heißt Absalom? Mein Vater ist Friede. Natürlich ist der göttliche Vater gemeint. Die Bibel strotzt vor Vaterbezeichnungen in Bezug auf Gott. Abschalom, Abimelech. Abraham. Mein Vater ist groß. Abraham. Mein Vater ist groß. Bitte, das macht keinen Sinn. Das ist so unangemessen, so falsch zu sagen, die Juden wollten ihn töten, weil er den Sabbat auflöste. Er hat überhaupt keinen Sabbat aufgelöst. Überhaupt keine Rede. Es gibt ja noch keine Regeln dafür. Und selbst wenn er ein Heil hatte, noch den Sabbat nicht aufgelöst, er geht doch nachher noch beten. Könnte meinen, wenn er öffentlich am Sabbat getanzt hätte und, weiß ich, mit Instrumenten gespielt hätte oder Geschäfte getätigt hätte, Brot gekauft hätte, Granatapfelsaft gekauft hätte, da könnte man sagen, das ist unmöglich. Wie kann der Jude am Sabbat am Markt Granatapfelsaft kaufen? Das ist sowas von geschmacklos. Das wäre Sabbat auflösen, liebe Brüder und Schwestern. Aber einen Kranken zu heilen, darüber haben wir ja stundenlang schon gesprochen, einen kranken Menschen zu heilen am Sabbat heißt doch nicht den Sabbat auflösen. Bitte. Wenn ich jetzt anfange zu telefonieren, Internet zu surfen, schnell in den Billa renne und mir was kaufe, das ist eine Verletzung des heutigen Heiligen Tages. Das ist Verletzung. Schändliche Verletzung. Eine Schande, wenn ich sowas täte. Jetzt den Billa einkaufen, jetzt den Rasen mähen oder irgendwelche Blumen füllen. Eine Schande ist das heute. Da müsste ich mich schämen in Grund und Boden. Davon kann doch keine Rede sein, bitte. Wenn ich einen Kranken heile, jemand helfe, den Schabbat neu zu erleben und zu genießen, haben wir schon besprochen, das ist doch Ehrung des Schabbats und nicht Verletzung, Silvia, des Schabbats. Kurzum, das macht keinen Sinn. Okay, jetzt sind wir angekommen, jetzt muss ich mal auf die Uhr schauen. Können wir noch etwas machen oder sollten wir jetzt schon die Pause machen, frage ich Father George. Wenn ich hätte jetzt eine inhaltliche Pause, wie machen wir das? Was sagt uns unser netter Mensch? Was? Können wir die Pause jetzt schon machen? Ja. Und machen, haben wir nämlich einen Topos beendet. Wie lange? Halbe Stunde. Halbe Stunde Pause, liebe Hörer und Hörerinnen und liebe Teilnehmer. Und dann gehen wir an das nächste Thema.